Okay, wollen wir anfangen?
Ja.
1, 2, 3.
Was ist los? Das ist schon Nummer 4, langsam.
Es wird immer, es ist so ein Hüß. Nein.
Was? Was hast du gesagt?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay.
Läuft ja.
Okay, ich muss mein eigenes Ohr ein bisschen freimachen, damit ich selbst mich selbst hören kann. Ah, kam ich auf Aufnehmen gedrückt, schon funktioniert meine Sprache nicht mehr.
Oh nein.
Ja. Okay, geht los. Hallo, hallo und willkommen oder auch... Hä? Jedes Mal.
Oh nein.
Ich darf niemals bei Film oder Fernsehen arbeiten, ey.
Okay, da wird uns noch mal. Auch niemals einer zu einladen.
Oh ja, ist auch wieder richtig. So, weiter geht's.
They leave their coffins at night and they feed on the blood of the living.
Hallo, hallo und willkommen oder auch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Horrorling-Podcast. Ich bin Marieke, bei mir ist Leonie. Hallo. Und für die heutige Episode haben wir was fürs Herz vorbereitet. Eine Geschichte über Familie und traditionelle Werte und wie wichtig es ist, zusammenzuhalten, auch in schweren Zeiten. Wir sprechen heute über Resident Evil 7 Biohazard. Willst du mich?
Damit hast du mich voll erwischt.
Bevor es losgeht, könnt ihr uns direkt auf Instagram folgen, @horrorlingpodcast, und natürlich findet ihr uns und unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
Quasi eine Weihnachtsgeschichte. Wir hätten eine Weihnachtsfolge daraus machen sollen. Weihnachten bei den Bakers.
Weihnachten im Sumpf. Resident Evil 7. Ich muss auch hier wieder einen Disclaimer machen, und zwar habe ich die Spiele nie gespielt. Ich glaube, das letzte Mal vor 10 Jahren einen Resident Evil-Film gesehen. Ich kann mich noch dran erinnern, ich war mal bei einem Mädelsübernachtungsabend. Und wir haben Saw geguckt. Das ist das erste Mal, ich war 16 oder was, keine Ahnung. Und das ist das erste Mal, dass ich einen Saw-Film geguckt habe. Es war, glaube ich, Saw 2. Und ich war völlig fertig, komplett fertig. Da kam der gerade raus oder war gerade 2 Jahre draußen oder was. Dann war ich 2 Tage später bei meinem Vater. Und mein Vater ist ein riesengroßer Resident Evil-Fan, weil er auf Schießereien steht, scheinbar auch auf Zombies. Und der größte Punkt ist halt Mila Jovovich, was ich aber irgendwo auch verstehen kann. Der hat die alle auf DVD und der guckt die total gerne, die alle gesehen. Und dann haben wir irgendwie...
Ach, ein Filmfan. Okay.
Ja, ein Filmfan. Mein Vater ist kein Gamer.
Ich war gerade so ein bisschen, what?
Nein, die Filme.
Okay.
Und dann haben wir einen von den Resident Evil Filmen geguckt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es für mich... Ich war noch super in diesem Saw-Ding drin. Und Saw ist ja so ein Film, wo die Opfer ja überhaupt gar keine Macht über irgendwas haben. Die werden ja einfach nur reingeschmissen. Und das ist ja ganz furchtbar und ganz schlimm. Und ganz nihilistisch. Und dann habe ich Resident Evil gesehen, ich weiß nicht mehr, welcher Teil es war. Es hat mich so geflasht, wie unglaublich dolle mich das kathartisch beeindruckt hat, dass Mila Jovovich ein Hand-to-Hand-Combat mit irgendwelchen Zombie-Hunden ausgeführt hat und einfach gewonnen hat. Und das war für mich so ein empowering Moment.
Hat dich erlöst in dem von Moment. Den Schrecken von Saw.
Ja, nein, hat's wirklich. Das ist so, gestern ist mir das wieder eingefallen. Ich so, ja klar, das war geil. Aber darüber hinaus habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Erfahrung mit den Resident Evil Games. Na klar, ich denke mal, die meisten Leute wissen irgendwie so ein bisschen, ja, Umbrella Corp, irgend so ein Virus und Zombies. Und so grundlegend die Thematiken der Spielereihe, würde ich jetzt mal sagen.
Ich glaube, ich habe den ersten Teil, habe ich mir in Let's Play gesehen. Ich habe das Remake vom zweiten, glaube ich, auf das jetzt alle so abgehen, habe ich ansonsten auch nie nähere Berührung mitgemacht. Und ich habe mich in meinen Themen für heute auch geschickt drumherum gewieselt, mehr lernen zu müssen über Resident Evil.
Ich glaube, wir sind uns da einig, dass wir wirklich nur über den 7. Teil sprechen.
Ja, und da kann man gleich sagen, der 7. Teil ist gemacht, mehr oder minder standalone. Er löst sich relativ gut von der Serie ab. Man kann ihn genießen, ohne den Rest der Serie zu verstehen.
Ja.
Also, spielt es uns voll in den Park. Das läuft.
Da ich ja nun keine Berührungspunkte mit Resident Evil hatte, habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht über, was ist das überhaupt? 1996 bringt das japanische Entwicklerstudio Capcom das Survival-Horror-Game Resident Evil auf den Markt. Das Spiel ist ein riesiger Erfolg und spawnt nicht nur unzählige Ableger und Adaptionen innerhalb der Reihe, sondern ebnet auch den Weg für andere Horror-Games und Horror-Survival-Games vor allen Dingen und macht das Genre damit mehr oder weniger salonfähig. Die Resident Evil-Reihe beinhaltet insgesamt 11 Spiele in der Hauptreihe und hat aber trotzdem noch diverse Ableger, Online-Spiele, Handheld-Adaptionen, App-Games.
Das ist ja das Final Fantasy der Horror-Games.
Ja, ist Final Fantasy, sind das auch so viele Games?
Ja, das sind allein in der Hauptreihe schon 15. Oder 16. Krass, ich wusste das nicht, das hat mich echt überrascht gerade.
Aber Silent Hill sind doch auch so viele, das sind doch auch irgendwie 8 Games oder so, ne?
Ja. Ja. Du sagst das so. Ja, du hast recht.
Ich erinnere mich nur daran, weil wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Neben natürlich diesen ganzen Resident Evil Ablegern oder Resident Evil Games entstehen auch Derivate und Ableger, die teilweise von den gleichen Entwicklern und vom gleichen Studio gemacht werden, wie zum Beispiel Devil May Cry oder Dead Rising, die mehr oder weniger ja, thematisch an Resident Evil angelehnt sind. Also Zombies und Shooter und hast du nicht gesehen, keine Ahnung.
Okay. Devil May Cry ist ein Hack and Slash über Dämonen und Engel.
Ja, aber... also, ich meine Tote, Untote.
Okay.
Höllen, Spawns.
Okay. Ja, okay.
Naja, gut, also ich gehe mal stark davon aus, dass damit viel mehr gemeint ist, dass solche Games wie das halt quasi den Devil May Cry ja auch nur deswegen entstanden sind, weil Resident Evil so einen Erfolg hatte und Capcom dementsprechend halt so einen Erfolg hatte und dadurch halt eben dann solche Games entstanden sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass Capcom dann gesagt hat, hey, jetzt haben wir 11 Spiele über Zombies gemacht, lass uns jetzt ein Spiel machen, wo du kleine Häschen farmst.
Ah, I get the point.
So. Mhm. Neben den Spielen bereichert sich auch die Filmwelt an dem Erfolg von Resident Evil, der Regisseur Paul W.S. Anderson greift mit seinem Film Resident Evil von 2002 die Rahmenhandlung der Spiele auf und zeigt sie auf der großen Leinwand. Und insgesamt gibt es 6 Resident Evil Filme, alle mit Mila Jovovich in der Hauptrolle und alle mit Paul W.S. Anderson entweder als Regisseur oder als Drehbuchautor. Auch wenn die Filme nicht unbedingt nah am Plot der Resident Evil Spiele sind, sind sie, oder zumindest der erste, doch mehr oder weniger als Erfolg anzusehen. Also viele Leute, wie mein Vater zum Beispiel, mögen diese Filme sehr gerne und gucken sie halt sehr gerne. Und da gibt es mit Sicherheit auch Raum für Diskussionen, aber in jedem Fall katapultiert Anderson mit seinen Filmadaptionen Resident Evil mit der Besetzung, die er hat, mit Mila Jovovich zum Beispiel, die ja damals schon relativ bekannt war und immer noch bekannt ist, und seine Reimagination des Stoffes in die Kinoseele und ermöglicht damit eine Bekanntmachung des Games und der Thematik des Games über die Gamer-Szene hinaus. Paul W.S. Anderson hat übrigens auch den Mortal Kombat-Film gemacht.
Okay.
Den ich nicht gesehen habe. Also, damit soll nur ausgedrückt werden, dass er scheinbar Erfahrung damit hatte, bevor er Resident Evil gemacht hat, Games in Filme zu adaptieren.
Das
er hat auch...
ist meistens kein Indiz für Fähigkeit, aber okay.
Ja, ist auch wieder richtig.
Aber ich verstehe den Punkt.
Anderson hat auch Regie geführt bei Event Horizon. Den haben wir nicht gesehen.
Nee, den wollte ich immer schon gucken. Und hab's noch den nie gucken geschafft. Wir.
Okay. Also Event Horizon ist so ein Science-Fiction-Horrorfilm, der wirklich ein Science-Fiction-Horrorfilm ist. Mhm. Also ein Film, der auch viele Diskussionen immer wieder auslöst, den ich persönlich liebe. Aber es liegt auch daran, dass ich Sam Neill unglaublich toll finde als Schauspieler.
Sam Neill. Ja, ich habe viel gehört darüber und war immer irgendwie auf meiner Liste. Aber ich bin sehr faul, was Filme nachholen angeht, die ich gerne gucken würde. Obwohl das so wenig Zeit in Anspruch nimmt. Ja, ich weiß auch nicht irgendwie.
Und Paul W.S. Anderson hat auch den Alien vs. Predator-Film gemacht.
Oh nein!
Oh nein!
Den habe ich gesehen.
Ich glaube, da habe ich nur reingeguckt.
Ja, da gibt es so viele, es ist so verwirrend. Alien, Predator, ja. Alien vs. Predator, Predator vs. Predator.
Alien vs. Predators Mom. Great Predator Bake-Off. Keine Ahnung.
Genau das.
Aber das ist ja noch nicht alles.
So.
Das ist aber noch lange nicht alles. Neben den Filmen entstehen noch Ableger im Bereich Animationsfilme, Romane, Nachschlagewerke sowie Enzyklopädien und Comics. Also die Welt von Resident Evil ist riesig. Scheinbar. Und multimedial. Scheinbar. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich glaube, dass die gesamte Welt von Resident Evil sehr verwirrend sein kann. Ich habe ein Video angefangen zu gucken, was da heißt. The Entire Story of Resident Evil, glaube ich. Das Video ist 2,5 Stunden lang. Ich habe es nicht zu Ende geguckt und ich werde es auch nicht zu Ende gucken. Wird halt einfach nicht passieren.
Muss jetzt auch nicht mehr.
Nein, ich glaube, der Zug ist abgefahren. 2017 erscheint dann Resident Evil 7, auch Biohazard genannt, oder mit der, das ist eine Tagline bei Games, wie nennt man das?
Genau so, Untertitel, Tagline?
Untertitel, Biohazard. Das Spiel ist freudig von der Community erwartet, da die bereits releaseden Demos ein Survival-Horror-Game versprochen haben, welches mehr oder weniger zurück zu den Wurzeln der Reihe finden sollte. Das Spiel hebt sich von der klassischen Reihe ab, weil es erstens das erste Game der richtigen Hauptreihe ist, welches eine First-Person-Perspektive ist. Und es ist auch ein Game, in dem der Protagonist ein Everyday Man ist, also so ein Normal Joe, sage ich jetzt mal, der halt eben kein Supersoldat von irgendwelchen mega ausgebildeten, krassen Supertrupps ist. Außerdem begegnen wir in der Story keinen Zombies, so wie wir es vielleicht in den anderen Games gewohnt sind, sondern eher menschlichen Gegnern. In Biohazard ist auch nicht direkt ein Virus am Werk, sondern vielmehr eine biologische Waffe, die eine Art von Pilz ist, also eine Schimmelspore. Und der Antagonist, also diese Biowaffe, ist auch nicht von der Umbrella Corporation herangezüchtet worden, sondern von einer Organisation, die sich V-Connections nennt, die eine Art Konkurrenzfirma zur Umbrella Corp ist. Aber das ist jetzt mehr oder weniger Spekulation. Also, ist dir das bewusst gewesen?
Ich hab's am Ende oder im DLC. Also, das Spiel hat 2 DLCs. Und ich habe beide mir den Anfang angeschaut. Und ich weiß nicht, ob es im DLC am Anfang vom ersten war, wo ein bisschen mehr über die Connection und Umbrella geredet wird. Nämlich, es ist auch nicht mehr die alte Umbrella Corporation, sondern eine komplett neue Firma, die aber das Logo und den Titel behalten hat, der sehr schlechte PR gesammelt hat. Um damit zu sagen, wir stehen dafür ein, alles wieder gut zu machen, was Umbrella verschissen hat.
Ist diese Blue Umbrella, ne?
Ja, genau. Und deswegen halt unter dem Logo. Und da sind die Connections irgendwie dieses Gegenstück zu. An der Stelle, das stimmt, ich habe das auch, aber ich habe das gar nicht registriert im Spiel. Das ist Schimmelsporen, die Zombie-Monster machen, war ein ganz schön trendiges Thema von 2016 bis 2019.
Okay, gut, weil ich habe das, ich glaube nämlich, das ist einmal dieses, das DLC Not a Hero und Zoes Ende oder irgendwie sowas.
Oder Zoe muss stehen, nee.
Das ist Ethan Must Die, was du meinst.
Ja, genau, Ethan Must Die, richtig. Nee, irgendwas mit Zoe, ja, genau.
Genau, die habe ich auch nicht mehr geguckt. Ich habe das auch gestern erst rausgefunden, dass es die wirklich gibt, diese DLCs.
In dem zweiten DLC spielst du den Bruder von dem Redneck-Mörder-Daddy, also den
Redneck-Mörder-Onkel,
der die Zombies mit seinen bloßen Fäusten totpuncht.
Echt?
Das ist absolut lächerlich und großartig.
Geil.
Das Spiel hat einen völlig anderen Vibe.
Ja, schön. Hervorragend. Das ist jetzt die erste Folge, in der wir uns fast ausschließlich nur auf ein Game beziehen und uns ganz explizit das Game im Detail angucken wollen. Wir wollen ein bisschen über den literarischen Hintergrund von Resident Evil 7 sprechen, was das bedeutet. Haben wir gleich noch drauf. Und auch ist geil, ne? Und auch so ein kleines bisschen halt eingehen auf Angst in Horrorgames und wie Angst erzeugt wird und was es bedeutet, Angst zu haben im Horrorgame. Und natürlich auch ein kleines bisschen auf den Game-Teil mit eingehen, über Immersion, Hyperrealität. Und wie Resident Evil das Ganze benutzt, um Atmosphäre, Angst und Schrecken zu erzeugen. Ganz bevor wir jetzt in den Matsch des louisianischen Sumpfes einsteigen, kurzer Disclaimer für alle Leute, die jetzt gerade zuhören, das Spiel noch nicht gespielt haben und nicht wissen, worum es geht. Wir werden das ganze Spiel von oben bis unten, von vorne bis hinten komplett spoilern. Und ich denke auch, dass wir wahrscheinlich ein bisschen springen werden. Also ich werde gleich versuchen, den Plot so ein bisschen zusammenzufassen für die Leute, die es nicht gespielt haben oder nicht gesehen haben.
Aber spoilern wir nicht immer alles?
Wir spoilern immer alles.
Ja, vielleicht ist das ein Disclaimer für die Zukunft.
Sonst
wäre es ja langweilig. Was sollen wir denn sonst hier machen? Ich finde alles ein Spoiler. Alles, was, wenn mir jemand was erzählt, was ich nicht kenne, ist für mich schon ein Spoiler. Ich bin da total empfindlich.
Ja, okay.
Deswegen, ja.
Nein, also wenn ihr es noch nicht gespielt habt, entweder spielt das Spiel und kommt dann zu uns zurück nach 10 bis 12 Stunden Spielzeit. Und wenn es euch egal ist, hervorragend.
Oder ihr habt es schon gespielt, ist die dritte Möglichkeit.
Ja, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also Resident Evil 7 beginnt damit, dass wir als Ethan Winters, das ist der Protagonist, den wir spielen, eine Nachricht bekommen von unserer Frau, die seit 3 Jahren verschollen ist oder vermisst wird, dass sie in den amerikanischen Südstaaten im Baker Estate, also in dem Haus der Familie Baker in Dolby, Louisiana, wieder aufgetaucht ist und dass wir bitte kommen und sie retten sollen. Das ist so die Premise.
Ich habe sofort eine Frage. Also es tut mir leid. Also ich ja, bin jetzt. Okay. Nee, ich bin total gespannt auf deine Zusammenfassung, weil ich muss zugeben, dass ich das Spiel teilweise super verwirrend fand. Also storymäßig. Und ich habe 2 verschiedene Let's Plays geguckt und die waren auch alle verwirrt. Er kriegt ein Video von ihr, aber wir sehen nie das Video, in dem sie sagt, wo sie ist und dass er kommen soll.
Nein, du kriegst eine Nachricht. Das ist kein Video, was du kriegst. Du hast in deinem Inventar eine E-Mail von ihr, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da steht wirklich nur Ethan. Come get me, Dolby, Louisiana, Baker Estate. Das ist das sind die Informationen, die du kriegst, wenn du in dein Inventar guckst.
Okay, ich frage mich gerade, ob ich das geskippt habe oder die Jungs das geskippt haben, aber...
Das kann sein, dass es vielleicht auch gar nicht aufgetaucht ist. Du hast 2 Videos von mir, die du kriegst. Du bekommst einmal das Video, wo sie auf dem Schiff ist, wo sie sagt, hey Ethan, ich komme bald nach Hause, das ist alles toll, so.
Das Gruseligste im Spiel ist das Video.
Ja.
I thank you. Tons of kisses. My loving husband.
And I just want to barf forever and ever and ever and ever and ever and ever. Und dann kommt sie auch noch so nah an die Kamera ran und du siehst ihre Nasenlöcher.
Die Zähne.
Ja, das sind so kleine Stummelzähne, wie bei so einem Kind.
Oh, du siehst jede Lücke.
Milchzähne.
Sie das mit diesen Augen, diesen Smiley.
My loving husband. Sorry, Mann.
So, zurück zu weniger gruseligen Sachen.
Weniger gruselige Sachen sind dann die Videos oder das andere Video, was du ganz am Anfang siehst, wo sie sagt, Ethan, komm nicht hierher, wenn du das siehst. Aber das ist das auf dem Laptop und du siehst ja dann aus der Perspektive und du bist aber, ich glaube, in der Perspektive Mia, die das gerade aufgenommen hat und verschickt an Ethan. You get what I'm saying?
Nein.
Okay, das erste, was du siehst, ist das Video von ihr auf dem Schiff.
Ja.
Und das zweite, was du siehst, ist das Video von ihr, wo sie sagt, Ethan, wenn du das hier siehst, dann komm nicht und hol mich nicht und lass mich einfach in Ruhe. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber da ist sie vor der Kamera auch.
Da ist sie vor der Kamera, aber das siehst du auf einem Laptop. Und du siehst das aus einer First-Person-Perspektive und du bist auch ein Charakter. Aber ich glaube, du bist Mia. Das ist, glaube ich, halt in dem Teil mit dem Schiff, ganz am Ende.
Ja, das weiß ich.
Ne? Da siehst du ja dieses Video und da kannst du dieses Video angucken.
Ja.
Und das ist halt ein Ausschnitt davon. Also das ist, allein das verwirrt schon, finde ich. Weil du da nicht genau weißt, okay, wer ist jetzt wer, was passiert irgendwie. Ethan fährt also nach Louisiana und findet das Haus der Bakers und versucht, seine Frau zu finden in diesem Haus, geht da rein. Und trifft da aber auch auf Mia zunächst, aber auch auf ein heruntergekommenes, mehr oder weniger verlassen wirkendes Haus. Und ist dann dort eingesperrt und muss seinen Weg rausfinden. Er kriegt dann Informationen von Zoe Baker, die Tochter der Familie, dass Ethan und Mia mit irgendwas infiziert sind und dass der einzige Weg rauszukommen ist, ein Serum zu erstellen, womit man sich heilen kann. Das ist dann im Grunde genommen Ethans zweite Aufgabe. Und während er versucht, aus diesem Haus rauszukommen, wird er von Jack Baker verfolgt. Das ist der Vater der Familie, von Marguerite Baker, das ist die Mutter der Familie. Und er gerät auch in die Fänge von Lucas Baker, das ist der Sohn der Familie. Zum Schluss ist es dann so, dass Ethan Mia und Zoe findet, nachdem er den Leuten entkommen ist, mehr oder weniger glimpflich. Er findet dann Mia und Zoe. Zoe erstellt 2 Fiolen von diesem Serum, was 2 Menschen retten kann. Er kämpft dann nochmal gegen Jack Baker, muss aber Jack eine dieser Fiolen injizieren, um ihn zu töten, weil das offensichtlich ein Ding ist, was passiert.
Und da ist die nächste Frage. Ethan ist doch auch infiziert. Er hätte doch eigentlich 3 gebraucht.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Okay, dann du, ich und alle Let's Player, die ich geguckt habe.
Er tötet also Jack Baker und hat dann noch 1 Serum übrig und muss sich dann entscheiden, ob er Mia oder Zoe rettet. Und wir uns auch. Also wir müssen uns entscheiden, was wir machen. Retten wir Mia oder retten wir Zoe? Wir retten natürlich Mia. Weil wir können auch Zoe retten, aber das ist dumm. Aber wir retten halt Mia.
Das ist halt unsere Frau.
Ja, also alleine diese Entscheidung.
Wir sind vertraglich an die gebunden.
Per Gesetz!
Ich sag ja nur.
Wenn man sich also dafür entscheidet, Mia zu retten, flieht man mit Mia über so ein kleines Dingy, so ein kleines Boot durch den louisianischen Sumpf und kommt dann aber zu einem riesengroßen, gesunkenen Tanker, kentert und wacht dann als Mia wieder auf und spielt dann als Mia dieses Boot, dieses Schiff. Und lernt da dann quasi die Hintergrundgeschichte zu der ganzen Situation, warum Mia da ist. Wir finden dann raus, dass Mia gar keinen Babysitting-Job gehabt hat, sondern dass sie als Pfleger von dem E-Serie Fungus Biowaffe Evelyn eingesetzt wurde, die irgendwohin transportiert werden sollte. Habe ich das richtig zusammengefasst? Was würdest du sagen?
Sie war so eine Art Bodyguard, wie ich das verstanden habe.
Ja, oder so. Caretaker, Bodyguard.
Ja, genau. Irgendwie sowas. Weil ich meine, sie offensichtlich kann sie mit Waffen umgehen und kämpfen. Sie hat es halt nur vergessen, weil sie unter Gedächtnisschwund leidet.
In jedem Fall lernen wir halt eben Mias Hintergrundgeschichte kennen. Wir finden raus, dass Evelyn sich befreit. Evelyn tötet Mias Kollegen und zerstört das Schiff, tötet alle Leute, die auf dem Schiff gerade arbeiten. Das Schiff sinkt und Mia und Evelyn werden dann von der Baker-Familie gefunden und werden bei denen aufgenommen. Und es stellt sich dann sozusagen raus, dass Evelyn im Grunde genommen eine Familie möchte, aus welchen Gründen auch immer. Sie sieht aus wie ein kleines Kind, also wie vielleicht ein 12-jähriges Mädchen. Und sie wünscht sich eine Familie. Sie will, dass Mia ihre Mutter ist. Das will Mia aber natürlich nicht, logischerweise, weil Evelyn halt eigentlich ein Pilz ist und das will auch keiner.
Aha. Die auch mehr Pilze auskotzen kann.
Ja, aus genau.
Aus denen dann Schleimmonster werden. Also ein Kind, auf das man stolz sein kann.
Ja, sowieso. Und diese Pilzkotze infiziert also die Baker-Familie und lässt sie zu wahnsinnigen Mördermaschinen werden, mehr oder weniger. Man heilt auch schneller, wenn man mit diesen Pilzen infiziert ist. Man stirbt nicht oder nicht wirklich.
Ja, mehr oder minder unsterblich, ja.
Ethan ist allerdings nicht tot nach dem Crash, sondern Ethan ist von Evelyn gefangen genommen, weil Evelyn offensichtlich auch noch einen neuen Daddy haben will, man weiß es nicht genau. Mia befreit Ethan, gibt Ethan eine Viole mit Evelyns genetischem Material und schickt ihn dann quasi auf den Weg, Evelyn zu töten und hält Evelyn selber auf und stirbt dabei in Häkchen. Und Ethan findet dann irgendeine so eine komische Salzmine, muss sich da durchkämpfen, stellt dann halt eben fest, dass Evelyn eine Art Biowaffe ist, die von irgendeiner Firma hergestellt worden ist, dass sie nicht die erste ist, sondern dass sie halt eben die E-Serie ist, also deswegen Evelyn, und dass Lucas Baker damit drin hängt und dass der halt eben weitere, naja, nicht Tests macht, aber dass der halt eben damit zusammenhängt und damit zu tun hat. Da liest eben auch eine Nachricht von Lucas, dass Evelyn schlagartig altert. In dem Moment ist uns klar, oh, Evelyn ist eigentlich Grandma. Das ist der Punkt, wo wir dann merken, gehen dann zurück ins Haus und wir machen erst so eine Art Antiserum gegen Evelyn, gehen dann zurück ins Haus, finden sie, kämpfen dann gegen sie. Sie wird dann zu Grandma und dann wird sie zu einem riesengroßen Schwabbelding, was wir dann umbringen müssen. Was wir natürlich nicht hinkriegen, weil wir nicht genug Waffen haben und nicht genug Munition. Und dann kommt ganz convenient Deus Ex Machina ein Hubschrauber vorbei, der uns eine Waffe runterschmeißt. Die Waffe benutzen wir dann, um Evelyn umzubringen. Aus dem Hubschrauber steigt dann Chris Redfield, den jetzt viele Leute aus den Resident Evil Games kennen, und rettet uns mehr oder weniger, nachdem wir Evelyn umgebracht haben. Und im Hubschrauber wartet Mia auf uns und alles ist toll. Und das ist das Ende des Spiels. Ganz kurz noch, wenn man jetzt zum Beispiel sich für Zoe entschieden hat, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, dann hat das überhaupt gar keinen Einfluss auf die Geschichte. Außer, dass man zum Schluss, wenn man sich nochmal mit Mia konfrontiert sieht, nachdem sie einen gerettet hat, dass Mia sich nochmal verwandelt und nochmal zu ihrem besessenen Evelyn-Ich wird, sage ich jetzt mal, und wie sie dann halt komplett umbringen und sie dann auch zum Schluss nicht im Hubschrauber auf uns wartet. Und das ist der einzige Unterschied eigentlich.
Ja.
Und das war jetzt eine sehr merkwürdige, komisch zusammengefasste Zusammenfassung von Resident Evil.
Merkwürdiges Spiel.
Ich glaube, wir beide sind uns relativ einig, dass man das Spiel in zwei Teile einteilen kann.
Mhm.
Einmal den ersten Teil im Haus bis hin zu dem Punkt, wo man mit Zoe oder Mia, je nachdem, für wie man sich entscheidet, flieht. Und den zweiten Teil quasi dann, wo man als Mia auf dem Schiff aufwacht und quasi das Ende des Spiels. Und wir reden natürlich über das Spiel im Gesamten, aber ich glaube, unsere gesamten Analyseansätze und alles darüber, worüber wir sprechen wollen, bezieht sich doch schon eher auf den ersten Teil, weil das klassischer Horror ist.
Ja.
Und der zweite Teil mehr in so eine Art Shooter ausartet.
Richtig.
Ich würde halt auch fast so weit gehen, dass ich der Meinung bin, dass Resident Evil besonders in der ersten Hälfte als atmosphärisches Horrorgame hervorragend funktioniert.
Mhm.
Und in der zweiten Hälfte dann einfach irgendwann gar nicht mehr. Die Frage ist halt jetzt, warum funktioniert das halt so gut? Also was ist der Hintergrund?
Richtig. Also das mit den zwei Hälften ist eine ganz bekannte Kritik, dass das halt sich anfühlt wie zwei Spiele und dass es in der zweiten Hälfte ein völlig anderes Spiel ist als das erste. Und es hat viel zu tun halt mit, du hast andere Gegner, du hast nur noch diese Schleimmonster und die wirklich in Mengen. Du hast ein anderes Gameplay, weil du mit einer automatischen Waffe um dich schießt, du musst nur noch Schlüssel sammeln, da sind keine richtigen Rätsel und Lobstertüren mehr, so im ersten Teil.
Lobstertüren.
Du hast einen anderen Hauptcharakter, der halt auch offensichtlich Du hast am Anfang diesen Average Joe, wie du das schon sagtest, und im zweiten Teil Mia, aber du spielst ihre Erinnerung, du weißt schon, dass sie so ein Agent ist, der offensichtlich mehr Wissen hat und mehr Ahnung hat, und du bist an der Stelle, ist deine Progression als Spieler, was die Story angeht, aber auch dein Können in der Gameplay-Mechanik so anders, dass es halt in dem Moment mehr so ein Action-Spiel ist, als dass es wirklich der atmosphärische Horror ist, der es am Anfang ist. Und der entsteht ja viel durch dieses Average Joe-Ding und dieses, weil es so wenig mit Resident Evil zu tun hat und eher, hups, ich bin alleine und hilflos im Haus mit einer Mörderfamilie, die mich jagt. Aber wir wollen heute darüber reden, warum der erste Teil so gut ist.
Der Teil vom Spiel, wo du in dieser Mine bist und in diesem Kontrollraum bist, wo du diese ganzen Informationen bekommst dazu, was Evelyn ist, und der ganze Weg, der halt eben dazu geführt hat, dass Evelyn existiert, und auch dieses super praktisch gelegene Dokument, wo halt drin steht, hey, übrigens, wenn sie ein Problem werden sollte, dann macht einfach XYZ und das tötet sie. Und das sind so Sachen, die halt definitiv in so einem Kontrollraum rumliegen. Weißt du? Und das ist auf gar keinen Fall Classified Information, die keiner haben sollte für eine Biowaffe, aber die liegt halt da rum. Egal. Mein größter Kritikpunkt in dem Moment ist, dass ich finde, dass der erste Teil storytellerisch in der Lage ist, dir einen großen Overview zu geben über das, was passiert. Und das, was der grundlegende Gedanke der Story ist, das, was dich am Ende erwartet. Auch wenn du natürlich keine Ahnung hast, dass es Evelyn gibt und so weiter und so fort, aber dass du halt herausfindest, dass das irgendwas mit diesem Schimmel zu tun hat und so weiter und so fort. Die Art und Weise, wie du Informationen bekommst, ist dafür, dass es kein storylastiges Game ist, meiner Meinung nach, in dem Sinne, ist sehr gut gemacht. Ja. Es kommt kein Storyteller mit einem riesengroßen Vorschlaghammer und haut dir die Fresse ein. Du hast super cool platzierte Informationen, Schriftstücke, auch nicht zu viele, und die sind auch kurz, die atmosphärisch und auch trotzdem gleichzeitig noch informativ sind.
Ja.
Und zum Ende hin des Spiels hast du dann in dieser Mine halt einfach diesen Exposition-Dump.
Ja.
Buchstäblich.
Das alles, was du gerade genannt hast, und teilweise auch diese unverständlichen Sätze, die besessene Familie babbelt und du verstehst nie, wovon sie reden. Sie reden immer von ihr und wir wollen eine Familie sein und sie liebt uns und was tust du und so. Und ich weiß, wie spannend ich das am Anfang fand und wie aufgeregt ich war und wie unbedingt ich wissen wollte, was die Auflösung ist und was passiert in dieser Story. Und so ging es auch den Let's Playern, die ich geguckt habe. Und ich habe das Gefühl, da so zum Ende hin flaute das ab. Es kam ja eher diese Actionstellen und dann halt diese Auflösung sehr plump und dann am Ende, wie du sagst, nochmal dieser Dump nach dem Motto, für alle, die es jetzt noch nicht geschnallt haben, hier nochmal schwarz auf weiß. Und das ist was ich gar nicht leiden kann. Ich habe bei mir selber und bei allen anderen gefühlt, also als die Auflösung kam, war da auch kein, oh, das ist die Auflösung. Halt am Anfang dieses, oh mein Gott, was könnte es sein? Aber als es dann am Ende kam, war da nicht mal mehr eine Reaktion. Also das hat mir auch nicht so gut gefallen. Deswegen die erste Hälfte sehr spaßig, die zweite,
nicht so sehr.
Nee. Aber schön, dass man es wenigstens so trennen kann und sagen kann, alles Schlechte war in der zweiten Hälfte. Wir können die erste alleine hinstellen, abschneiden und sagen, hier.
Das ist die zweite Hälfte, darüber reden wir nicht.
Und bis hierhin ist aber gut.
Bist du bereit für ein bisschen Oldschool-Literaturwissen?
Yeah!
Also ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht auch ein bisschen was über den literarischen Hintergrund sagen möchte.
Ja. Alles.
Alles über den, naja, einen Teil davon. In den Videos, die ich geguckt habe oder auch in den Texten, die ich gelesen habe, taucht immer wieder der Begriff Southern Gothic auf. Sagt dir das was?
Ich habe es in einem ein Video gehört.
Okay, also ich glaube, am populärsten ist diese ganze Southern Gothic-Geschichte, weil das so ein bisschen auch in Memes verfallen ist. Und vor allen Dingen auf Tumblr gibt es dazu relativ große Communities, also sowas wie Midwestern Gothic oder Minnesota Gothic oder sowas. Das Ganze hat halt einen literarischen Hintergrund. Und Gothic-Literatur, das deutsche Äquivalent dazu wäre Schauerliteratur, das klingt natürlich nicht so schön. Und die Schauerliteratur, vor allen Dingen die europäische Schauerliteratur, ist halt durch Leute wie zum Beispiel Bram Stoker geprägt oder Mary Shelley. Also Bücher wie Dracula, also Bram Stokers Dracula oder auch Mary Shelleys Frankenstein sind klassische Schauerliteraturmärchen. Oder Schauermärchen, wie man sie halt auch teilweise nennt. Und wie jede literarische Begebenheit hat das halt eben auch verschiedene Unterkategorien. Es gibt die American Gothic und so gibt es halt eben auch die Southern Gothic. Und das sind so die größten, wobei Southern Gothic noch eher eine Unterkategorie vom American Gothic ist. Texte im Southern Gothic-Stil spielen ausschließlich natürlich im amerikanischen Süden, also in den Südstaaten von Amerika. Sie beinhalten fehlerhafte, verstörende oder exzentrische Charaktere, heruntergekommene und zerstörte Szenerien, groteske Situationen, makabre und bösartige Machenschaften, die meistens aus Armut, Entfremdung, Verbrechen oder Gewalt heraus entstehen. Ganz oft hat die Southern Gothic Literatur auch übernatürliche oder halt eben angsterregende, schreckenerregende Thematiken, die damit aufgegriffen werden. Der Hintergrund dazu ist, dass Southern Gothic entstanden ist, weil es sich mit der Entidealisierung von Werten und Traditionen des amerikanischen Südens auseinandergesetzt hat. Und zwar beginnt das Ganze mit dem Sezessionskrieg, also dem Bürgerkrieg von 1861 bis 1865, in dem der Grundstein für die Befreiung der Sklaven in Amerika gelegt worden ist. Es gibt die Periode vor dem Bürgerkrieg und es gibt die Periode nach dem Bürgerkrieg. Und vor dem Bürgerkrieg war der Süden aufgeblüht und die ganze ökonomische Kraft des Südens oder der Großteil der ökonomischen Kraft des Südens ist natürlich auf dem Rücken der Sklaven entstanden. Die südstaatliche Aristokratie zum Beispiel ist was, was in Southern Gothic oft aufgegriffen wird. Und der Zerfall der Aristokratie nach dem Bürgerkrieg. Ein anderes Thema, was oft mit aufgegriffen wird, ist natürlich logischerweise der Rassismus. Und im Grunde genommen ist Southern Gothic eine Reflexion der Kultur der Südstaaten. Und auch grundsätzlich ein Punkt der Sozialkritik. Was hat das mit Resident Evil zu tun? Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, dass wir heutzutage, wenn wir an Southern Gothic denken oder generell an die Südstaaten, dann verlassen wir so ein bisschen den Punkt der Sozialkritik. Das hat damit oftmals in der Moderne nicht mehr ganz so viel zu tun, sondern es hat viel mehr was damit zu tun, dass wir uns daran aufhängen, dass der Zerfall des Südens für uns irgendwo romantisiert ist. Und dass wir feststellen, dass diese makabren Sachen, die wir sehen, zerstörten und zerfallenen Plantagen zum Beispiel, die einst dafür gestanden haben, dass da Leute in den besten Teilen der Gesellschaft gelebt haben, aber auch Leute in den untersten Teilen der Gesellschaft gelebt haben. Also die Aristokratie zum Beispiel, die ja ein hervorragendes Leben geführt hat, auf dem Rücken der Sklaven, die ein ganz, ganz grausames Leben geführt haben. Dass das Sachen sind, die uns faszinieren und dass wir deswegen diese Geschichten immer wieder dort spielen lassen, weil es halt atmosphärisch ist. Und Southern Gothic Literatur an sich ist super spannend, aber für uns vielleicht ein bisschen interessanter in dem Moment sind Filme, also Southern Gothic Filme, die natürlich auch im Horrorgenre bestehen, wie beispielsweise das Texas Chainsaw Massacre, beziehungsweise Blutgericht in Texas. Ein Film von...
Ist das der deutsche
Titel? Das ist der deutsche Titel. Blutgericht in Texas. Der Film ist von 1974. Dementsprechend ist der Titel halt auch so.
Ja. Wie war das?
Nackt und zerfleischt. Und gerade in Texas Chainsaw Massacre ist es halt eben so, da ist die Sozialkritik gegeben, weil... Da sprechen wir von dieser, ich meine, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben oder nicht genau wissen, worum es geht, ist eine Gruppe von Jugendlichen, die mehr oder weniger unfreiwillig, eher mehr unfreiwillig, in die Fänge von einer kannibalischen Familie geraten und von vor allen Dingen von dem Sohn Leatherface mit einer Kettensäge durch das texanische Gebüsch gejagt werden. Im Grunde genommen ist das der Film, so. Und diese Familie waren halt Schlachter, die hatten auch eine Schlachterei, die aber dann irgendwann nicht mehr genug Aufträge bekommen haben durch die Technologisierung und die Industrialisierung der Schlachterbetriebe in Amerika und deswegen den logischen Schluss gezogen haben, jetzt können wir keine Tiere mehr umbringen, jetzt bringen wir Menschen um. Also da,
A, B, Verbindung. Klar,
der Film dient weniger wegen der Sozialkritik als Inspiration für den Film, sondern vielmehr durch seine atmosphärische Darstellung. Und ich glaube, ganz ehrlich, manchmal muss man von diesem, dem tiefen Hintergrund von Texten auch ein bisschen weggehen und einfach nur feststellen, dass diese Filme durch ihre Visualisierung, die ja auch Teil der Sozialkritik sein können, einfach auch als Inspiration dienen. Ich glaube, was wir daraus ziehen können, ist, dass Angst durch verschiedene Arten von Darstellungen hervorgebracht werden kann. Vor allen Dingen ist es so, dass Horrorfilme die Ängste von gewissen Gesellschaften und von Generationen widerspiegeln. In den 70er Jahren mit Texas Chainsaw Massacre war das vielleicht wirklich die Angst vor der Industrialisierung oder vor der fortschreitenden Technologisierung. Der Angst davor, dass irgendwann Maschinen meinen Arbeitsplatz vereinnehmen und dass ich irgendwann meine Familie nicht mehr ernähren kann und dann wirklich irgendwelche Studenten umbringen muss.
Muss. Keine andere Wahl mehr habe.
Und anhand der populären Monster und Gefahren von einer Dekade können wir halt die Ängste einer Generation erkennen. Mehr oder weniger. Natürlich gibt es da auch Überschneidungen, aber so grundlegend kann man das halt postulieren, wenn man das möchte. Es gibt ganz verschiedene Theorien dazu, warum wir Horrorfilme gucken oder Horrorspiele spielen. Eine der Theorien ist die, dass wir sehen wollen, wie der Protagonist, mit dem wir uns ja letzten Endes irgendwo identifizieren sollen, unsere eigenen persönlichen Ängste überkommt, indem er beispielsweise den Zombie umbringt, der ja selbst wieder stellvertretend für irgendwas Besonderes steht.
Finde ich spannend, weil ich habe gerade so ein paar Gedanken. Es ist ja in dem Spiel so, dass alles, was du von Ethan siehst, sind seine Hände und Beine, weshalb damit auch viel passiert, um es mal so auszudrücken. Und alles, was du siehst, ist, er hat so ein hochgerolltes weißes Hemd, er hat so eine Chinohose an und so sehr schöne Schuhe, mit denen man normalerweise nicht in den Sumpf geht. Mhm. Also ich glaube, Ethan hat ein bisschen mehr Geld. Also jetzt, wo du redest über Gesellschaftsschichten und deren Ängste und so,
ja,
ob das irgendwas aussagt und halt die Tatsache, dass du Ethans Gesicht nie siehst, selbst wenn du seinen Körper siehst aus der Third-Person-Perspektive.
Ja.
Wenn du Mia spielst, triffst du Ethan, glaube ich, 2-3 Mal, siehst ihn, aber jedes Mal sein Gesicht auf irgendwie eine geschickte Art obscured, damit du ihn nicht sehen kannst, was immer ganz spannend war. Aber sonst habe ich mich eigentlich nicht näher mit Identifikation beschäftigt und überlege gerade, wie viel da drin steckt.
Es sind doch übrigens, wenn du in den, ich sage jetzt mal Badezimmern, aber ich glaube, effektiv erinnere ich mich nur an ein Badezimmer im Guesthaus. Da gibt's auch keine Spiegel, die sind alle zerstört.
Ja, also es ist schon Absicht, dass man Ethans Gesicht nicht sehen soll.
Naja, gut, aber das bedeutet ja auch, dass die anderen Charaktere sich nicht sehen können.
Ja, aber du spielst in dem Spiel auch einen langen Abschnitt als Mia und du hast Mias Gesicht sehr prominent in dein Gesicht bekommen, mehrmals. Also dieser Unterschied zwischen Mia und Ethan, der ist mir doch sehr stark aufgefallen.
Nee, das definitiv, aber ich meine jetzt, so wenn du halt überlegst, dass die Charaktere, also die Baker-Familie in diesem Haus wohnt und lebt und da haust oder agiert, sage ich jetzt mal, die haben eben auch selbst keine Spiegel. Also das ist halt auch wieder so ein Punkt, ne? Der Frage der Reflexion und des sich selbst sehen Könnens vielleicht auch so ein bisschen.
Das ist so interessant, weil ich glaube, dass diese Folge in die Richtung gehen wird, weil ich mich gerade halt frage, ja, das könnte alles einen tieferen Sinn haben, aber hat es das wirklich oder sind das vielleicht nicht Zufälle? Weil da so viel in dem Spiel ist, was offensichtlich genommen ist für einen Effekt ohne den tieferen Sinn dahinter. So, ich rede jetzt ein bisschen über Hyperrealismus und Immersion. Erstmal allgemeinen Videospielen. Aus dem Grund, Resident Evil 7 ist sehr bekannt geworden in seinem Marketing dadurch, dass es eine VR-Unterstützung hat. Es ist ein VR-Spiel, man kann es im VR spielen. Und das ist fantastische Grafik hat, das muss man ja sagen. Also es sieht sehr realistisch aus, es sieht verdammt gut aus und diese zwei Punkte, die überrealistischen Grafiken und die Virtual Reality waren halt so die zwei Marketingpunkte. Das wurde in den Demos, es gab diese Demos auf einer japanischen Con, ich weiß jetzt aber gerade nicht, wie sie heißt, was halt marketingmäßig total eingeschlagen hat. Aber diese zwei Punkte, Hyperrealismus, zumindest im grafischen Bereich und VR sind an sich nur so zwei Unterpunkte von größeren, bedeutsameren Themen in der Spielewelt. Und deswegen erkläre ich die ein bisschen, um das auszuleuchten und zu erklären, was es ist und worum es dabei geht. Da jetzt danke, dass du es vorhin angesprochen hast. Also Spiele allgemein und Horrorspiele ganz besonders setzen halt auf psychologischen Einfluss auf die Spieler durch erstens Immersion, zweitens räumliche Präsenz und drittens Identifikation. Identifikation habe ich in diesem Teil tatsächlich erstmal rausgenommen. Ich muss sagen, dass es mich auch einfach nicht so stark tangiert hat oder ich habe da nicht so viel offensichtlich gesehen und habe es dann jetzt erstmal rausgenommen. Aber ich spreche über die anderen beiden Themen, Immersion und räumliche Präsenz. Immersion ist so ein Buzzword, das ist wahrscheinlich auch vielen bekannt. Es heißt zu Deutsch so viel wie eintauchen und ist halt ein Begriff, der das Phänomen erklärt, dass ein Spieler in Videospielen oder allgemein Betrachter von Medien temporär komplett in diese fiktionale Welt eintaucht und sie als real akzeptiert. Dieser Begriff wurde das erste Mal so gemünzt von Jeanette Horowitz-Morey 1997 in ihrem, ich glaube, einen Artikel in der Times mit dem Titel Hamlet on the Holodeck, The Future of Narrative in Cyberspace, was der 90. Titel ist, den ich je gehört habe. Trotzdem hat Immersion aber immer schon in Medien und fiktionalen Medien existiert, ist aber in der Videospielewelt dann besonders zu einem Buzzword gewesen, weil Videospiele einzigartig sind in ihrer Art, Immersion zu erzeugen. Man muss hier aber darauf eingehen, dass der Begriff sich in zwei Definitionen teilen kann. In der Games-Wissenschaft und in den Studien zu Games ist es ein bisschen verwirrend, weil fast jeder Autor eine eigene Definition hat von Immersion. Das ist für mich so ein kleines Leitthema. Ich beschäftige mich damit seit dem Bachelor, in meiner Bachelorarbeit, in meiner Masterarbeit. Ich differenziere jetzt zwischen den beiden Begriffen psychologisch und technisch. Es gibt einmal das psychologische Phänomen der Immersion. Und das ist die Immersion, die immer schon in allen fiktionalen Medien existiert hat. Dass du so eingesaugt wirst von einem Buch, das du gerade liest, von einem Podcast, den du hörst, von einer Serie, die du schaust, dass diese fiktionale Welt in dem Moment, du verlierst das Gefühl für deine physische Umgebung und diese fiktionale Welt, mit der du dich gerade auseinandersetzt, akzeptierst du in dem Moment als die reale Welt und tauchst völlig darin ein. Und das ist dieser psychologische Effekt. Und dann gibt es den technischen Effekt der Immersion und der hat was mit Virtual Reality und hyperrealistischen Grafiken zu tun. Da geht es eben darum, wie sehr die, in dem Fall halt Spielewelt, technisch ausgebaut ist, um dich in diese fiktionale Welt wirklich physisch reinzusetzen. Also, du hast eine VR-Brille, die dir halt zwei Bilder projiziert, pro Auge ein Bild. Deine Augen liegen übereinander und dein Gehirn sieht in dem Moment dann 3D und hat wirklich das Gefühl von Tiefenwahrnehmung in diesem Raum, der eigentlich gar nicht existiert. Das Besondere an VR-Brillen ist außerdem noch, du, auch wenn du nach vorne schaust und dich fokussierst, kannst du in deiner Peripherie die Welt sehen. Wenn du deinen Kopf bewegst, drehst du die Kamera mit, klar, und das wirkt sehr, sehr physisch, aber auch wenn du dich auf was Bestimmtes fokussierst oder auf die Mitte, hast du das Gefühl, in deiner Peripherie die Welt zu sehen, was du ja so in einem 2D-Bildschirm nicht hast. Genau, das zum Thema VR und bei den Grafiken, je detaillierter Modelle sind, je höher auflösend die Texturen, je besser das Rendering und das Lighting und je besser die physischen Simulationen der Welt auch sind, desto leichter ist es für dich, diese Welt, diese digitale Spielewelt, als real zu akzeptieren. Und das ist die technische Definition von Immersion. Murray, die diesen Term 1997 Immersion eben da gemünzt hat, hat nochmal erklärt, und das ist super spannend, der Grund, warum Spiele so einzigartig sind im Gegensatz zu allen anderen fiktionalen Medien, ist, dass sie die Spielewelt einen Raum bieten, nicht nur zur Betrachtung und Darstellung einer Geschichte, sondern ein tatsächlicher physischer Raum, wo die Betrachter auch Akteure sind, wo sie tatsächlich den Raum navigieren können und die Möglichkeit haben, ein physischer Teil davon zu sein, weil sie Input in die Welt geben können und weil die Welt zurückreagiert auf den Input, den sie geben. Und dadurch sind Spiele halt einzigartig in ihrer Art, Immersion aufzubauen, sehr leicht, aber auch eben Geschichten darzustellen. Das hatten wir, glaube ich, auch kurz in Blair Witch, wenn es um Zeit und Pacing in Spielen geht. Ja. Das hat was damit zu tun. Ja, zum Thema VR. Ich habe mal ein VR-Horrorspiel gespielt. Ich habe immer gesagt, nie im Leben würde ich in Horrorspielen VR spielen. Und dann hat jemand Testpersonen für eine Masterarbeit gesucht und ich hatte direkt meine Hand oben. Gott weiß wieso, ich war neugierig. Ich habe hier Valley gespielt. Ich weiß, ich glaube 2019, 18 rausgekommen von dem Developer Tangentleman. Okay. Und von Sony gepublished. Ich erinnere mich, das war ganz witzig. Der Anfang von dem Spiel war wirklich gruselig. Der Rest ist eher verrückt. Und ich habe es am Anfang in 2D gespielt und war in so einer leeren U-Bahn-Station, was mich direkt auch an Silent Hill erinnert hat. Ganz schlimm.
Ja, ganz schlimm. Und,
ja, habe das aber in 2D gespielt. Und dann bin ich so einen U-Bahn-Flur lang und dann war da so eine Seitentür und ich musste durch die Tür rein und gucke um die Ecke und da war so ein ganz enger Gang mit so dicken Ziegelsteinen und so einer kleinen Lampe und dann tippt mir die Studentin auf die Schulter und sagt, so, es wird Zeit, die VR-Brille aufzusetzen. Ich so, okay. Und sie setzt mir die Brille auf und ich direkt, nein. Nein. Weil ich hatte dieser Sprung in der virtuellen Realität zu sein, ich kann es halt nicht anders erklären, du hast das Gefühl, du bist wirklich da. Also ich habe jetzt meine Zeit in VR viel verbracht. Ich habe viel für VR gemacht, beruflich und auch im Studium. Aber das war nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil ich vorher schon Angst hatte. Und auf einmal stehe ich in diesem engen kleinen Raum. Und es ist so unangenehm. Einerseits so cool, weil alles so echt und plastisch ist. Und du wirklich erlebst, wie unechte Welten, digitale Welten so real erscheinen können. Aber wenn es gruselig ist und du dich in Gefahr fühlst. Oh nee, stimmt. Ich habe es durchgezogen, ich habe auch nicht abgebrochen. Ich hatte auch Spaß. Es war ein crazy Erlebnis. Genau, und heute, wenn es um Resident Evil geht, geht es auch mehr um die technische Immersion statt der psychologischen. Das ist immer so ein, das verschwimmt miteinander, schwappt eh ineinander, ja, über. Aber weil Resi eben für die Grafik und für das VR so super bekannt ist und sie das auch sehr gut gemacht haben, konzentrieren wir uns hier eher auf die technische Immersion. Der zweite Punkt, den ich kurz erkläre, ganz besonders für Horrorspiele wichtig, aber nicht ganz so bekannt in der Marketing- und Consumer-Welt, was Games angeht, ist die Spatial Presence oder zu Deutsch die räumliche Präsenz. Das ist ein Konzept, das steht ganz eng im Zusammenhang mit Immersion. Für manche Leute in ihren Definitionen ist Immersion ein Unterpunkt von Spatial Presence oder andersrum oder zwei getrennte Dinge. Aber um es ganz einfach zu erklären, geht es darum, wie sehr die Spielwelt halt auch technisch dazu gemacht ist, dem Spieler das Gefühl zu geben, es ist eine echte physische Welt. Und da geht es um physische Simulation, um Collider. Da macht man gerne Witze drüber oder hat es damals, aber jeder Stuhl fällt um, wenn du dagegen rennst. Oder du kannst gegen Mülltonnen treten oder Fässer fliegen durch die Gegend. Aber der Effekt, den das hat, ist, dass du als Spieler das Gefühl hast, das ist eine echte physische Welt, die tatsächlich reagiert auf Input und auf Collision, aufeinandertreffen auf Deutsch. Ich bin tatsächlich ein physischer Bestandteil dieser Welt. Also ich kann mit all diesen anderen physischen Dingen in dieser Welt interagieren. Und das hat einen ganz interessantes psychologisches und irgendwie auch physischen Effekt in dem Moment. Der Begriff wurde das erste Mal quasi genutzt genannt von Marvin Minsky 1980 als das Wort Telepräsenz, wo es eben um diese Idee ging von Präsenz in digitalen Welten. Heute nennt man es, wie gesagt, nur Präsenz oder die Unterkategorie räumliche Präsenz, eben ob man ein physischer Bestandteil dieser physischen digitalen Welt ist. Also, es gibt einen großartigen Talk von Thomas Gripp. Der hat die Amnesia-Spiele und Soma gemacht, über das wir auch irgendwann nochmal reden werden. Schreibe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Der Titel ist irgendwie Creating Existential Dread in Horror Games. Und das Thema seines Talks ist eben, wie man räumliche Präsenz dazu nutzt, um die Spieler so in die Spielewelt einzubinden und ihnen so das Gefühl zu geben, räumlich in der Welt zu sein, dass alles, was du dann in der Welt aufbaust, alles, was du mit der Story erzählst, die Leute tatsächlich auf einem fundamentalen, emotionalen, psychischen, mentalen Level trifft und auch mitnimmt. Es geht darum, dass du halt, wenn du ein Thema hast oder wenn du eine bestimmte, also Thema im Sinne von Message, Story oder Moral der Geschichte oder was auch immer, oder eine bestimmte Ästhetik hast, also ein bestimmtes Gefühl, ein bestimmtes Erlebnis, das du rüberbringen willst. Du kannst das nicht richtig rüberbringen, wenn du dem Spieler nicht das Gefühl gibst, dass er wirklich ein Teil dieser Welt ist. Und dafür ist eben einerseits Immersion, aber auf der anderen Seite eben die räumliche Präsenz super, super wichtig.
Das wird jetzt das sehr gute Teil. Das ist der gute Teil.
Alle wach werden, jetzt kommt der gute Teil. Yeah.
Ich fand das aber auch schon spannend. Also jetzt nicht, dass ich jetzt eingeschlafen wäre.
Ich fand das auch spannend. Ich habe eine Masterarbeit darüber geschrieben.
Ja, ist verrückt, oder? Was man sich so antut manchmal. Kenne ich. Ich habe ja auch meine Masterarbeit über ein ähnliches, nicht über ein ähnliches Thema wie du geschrieben. Ich habe über ein ganz anderes Thema geschrieben. Aber das Erste, worüber ich halt sprechen will, was so ein bisschen die Analyse, oder was ist Analyse, ist ein blödes Wort, weil eine richtige Analyse ist es so nicht. Aber zu Sachen, die mir halt aufgefallen sind. Und eine Sache, die mich in Games schon immer total fasziniert hat, und das ist Sterben in Videogames. Ich bin kein Gamer. Ich wollte auch nie einer sein. Ich werde auch nie einer sein oder sowas. Aber die Tatsache ist halt, dass wenn mich was interessiert, dann sind es halt Horrorgames, die ich nie spiele, aber gucke. Als ich meinen Bachelor gemacht habe, hatte ich einen Mitbewohner und der hatte eine PlayStation 3. Und der ist dann aber ins Auslandssemester gegangen und hat dann gesagt, hey, wenn ich jetzt weg bin, dann hier ist die PlayStation 3, stell die ins Wohnzimmer. Hier sind ein paar Spiele, hast du 6 Monate Zeit, kannst dich damit ein bisschen auseinandersetzen. Und ich, yeah. Nice. Geil. So, er hatte, ich glaube, 2 Final Fantasy Spiele, die mich überhaupt nicht interessiert haben.
Verständlich.
Ich glaube, irgend so ein Drift-Game, so ein Racing-Game. God of War hat er auch gehabt, das habe ich dann irgendwann gespielt. Das war nämlich super spannend und das hat echt Spaß gemacht.
Nice.
Und Dead Space. Wir werden irgendwann auch nochmal über Dead Space reden müssen, zwangsläufig. Also folgende Situation. Es war heller lichter Tag. Ich war noch nicht ganz so abgebrüht, wie ich das jetzt bin. Weil so der ganze so Horrorfilme gucken nachts und dann halt eben im Dunkeln durch die Gegend rennen und die Dämonen auslachen. Das war damals noch nicht so das Ding, was ging noch nicht so richtig.
Das hätte ich gerne erlebt.
Das war eine schöne Zeit.
so wie ich heute bin.
Ja. Und ich dachte mir nur so, geil, Dead Space läuft. PlayStation 3-Controller in der Hand, Dead Space reingelegt, alles gut. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Ich weiß auch nicht, welcher Teil das war. Du bist in so einem komischen Raumschiff und dann kriegst du so ein Distress-Signal und dann landest du auf irgendeinem komischen Planeten und dann bist du mit deiner Crew unterwegs und ich weiß noch, es sind die ersten 5 Minuten vom Spiel und du bist in so einem Kontrollraum, läufst da halt rum, weil da ist irgendwas und du guckst halt und deine Crew ist in so einem anderen Raum und alles ist aus Glas und du hast halt diese Glasabtrennung. So. Und dann hast du einen Knopf und dann drückst du den Knopf und du bist in dem Kontrollraum und deine Crew ist in diesem anderen Glasraum nebendran. Und du drückst einen Knopf und die Tür geht zu. Und in dem Glasraum geht eine andere Tür auf und dann kommt da eins von diesen Tentakel-Alien-Monstern raus und schlachtet deine gesamte Crew ab und du bist alleine. Überall ist Blut. Wenn das passiert, hast du diesen Vibration von dem Controller. Und ich wusste nicht, dass das passiert. Mir war nicht bewusst, dass das Ding vibrieren kann. Weil das letzte Mal hatte ich einen PlayStation 2 Controller in der Hand. Und der konnte gerade mal so existieren in diesem, in der Welt, in der wir uns befinden, physisch. Aha. Weißt du? Und das Ding vibriert. Und ich habe das beinahe durch den ganzen Raum geschmissen. Ich habe mich so erschrocken. Ich habe dann versucht, das Ganze noch ein bisschen weiterzuspielen. Du untersuchst dann, was da passiert ist irgendwie. Und du läufst dann durch so einen Gang. Und am Ende des Gangs ist ein Fahrstuhl und du gehst in den Fahrstuhl rein und wirst dann wieder von so einem Monster angegriffen und die Idee von den Dead Space Aliens ist ja, dass du die Gliedmaßen abtrennen musst, damit sie sterben, was ja gegen komplett jeden von deinem Instinkt geht, weil eigentlich ist er Headshot und so. Aber du hattest da auch noch keine Waffen und das war für mich emotional super anstrengend, weil heutzutage ist das so, wenn ich dann irgendwann mal so einen Controller in die Hand nehme, um einen Shooter zu spielen, dann verballere ich meine gesamte Munition und dann bin ich tot, weil mich dann irgendwas umbringt, aber ich habe wenigstens die Genugtuung gesagt zu haben, ich konnte mich für 30 Sekunden verteidigen. Weißt du, was ich meine? Aber das hast du bei Dead Space nicht und du gehst in diesen Fahrstuhl und dann kommt dieses Monster, läuft hinter dir her und dann musst du diesen Knopf drücken und dann gehen die Türen zu und diese Tentakel sind auch fallen dann ab und dann ist es tot. Und das war richtig schlimm. Meine Karriere im Horrorgame-Zocken war danach beendet.
Sie war aber sehr kurz.
Sie hat 7 Minuten gedauert. Sie
schränkt sich auf Dead Space.
Worauf ich hinaus will, ist, dass ich ein riesengroßes Problem damit hatte, zu sterben in Games.
Okay.
Weil ich glaube, wenn du damit aufwächst, wenn du schon als Kind viel spielst, und es ist völlig egal, was du für Games spielst, ob es Horror-Games sind, ob es Action-Shooter sind oder was auch immer, ich glaube, dass die Idee davon, im Spiel zu sterben, für dich nicht ganz so anstrengend ist, wie das für jemanden ist wie mich. Es hat wirklich richtig lange gedauert für mich, festzustellen, dass Sterben in Videogames nicht schlimm ist, weil, klar, hast du irgendwo davon einen gewissen Nachteil. Du musst eventuell nochmal was Neues spielen, du musst eventuell nochmal irgendwelche Sachen sammeln und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich passiert dir nichts, weil du von dem Charakter ja abgeschnitten bist. Du bist ja durch den Controller mit dem Charakter verbunden und kannst ihn bewegen und er bewegt dich irgendwo. Ist ja so eine Art Symbiotik zwischen Spieler und Charakter. Mhm. Aber da hört ja die Immersion irgendwo bis zu einem gewissen Grad auf.
Ja, nicht ganz. Das ist super spannend. Also Tod in Videospielen ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Da redet man oft drüber, wenn man über mein geliebtes anderes Spiel redet.
Dead Demon Souls from Hell.
Dead Demon Souls and Bloodborne. Dead Demon Souls
from Hell.
And Bloodborne again in Hell. genau, Tod in Videospielen.
Dead Souls meinst du jetzt gerade, ne?
Dark Souls.
Dark Souls. Dead Souls.
Das heißt Demon's Souls und Dark Souls. Dead Souls ist mein Horrorspiel, das ich machen werde irgendwann. Nein, Dead Souls gibt's nicht. Denn eigentlich, das Spannende ist ja eigentlich, während du nicht stirbst, während du lebst in einem Spiel und Sachen erlebst, das ist das, was eigentlich das Schlimme sein soll. Und ich finde das spannend, dass du sagst, so, du bist getrennt, irgendwo hört die Immersion ja auf, weil es ist tatsächlich so, der Unterschied dann zwischen einem Horror-Game und einem Film und hier auch bei Resident Evil, dank der Immersion und der Virtual Reality und den hyperrealistischen Grafiken ist halt, wenn du so drinsteckst in der Immersion, einerseits das, was ich, glaube ich, in der Blair Witch-Folge gesagt habe, der Plot geht nur voran, das Spiel geht nur voran, während du dich bewegst. Aber dass du dich bewegst, dass du den Joystick drückst und dich bewegst, ist in dem Moment deine Entscheidung. Du musst entscheiden, dass du weitergehst und dieses Spiel weiterspielst. Also du bist halt ein Akteur in der Welt, die Welt reagiert auf dich und du musst aber auch das Spiel voranbringen. Das bedeutet aber auch, ja, an sich kann dir nichts passieren. Also du bist ein Akteur in der Welt und sie reagiert auf dich. Das heißt, feindliche Dinge fügen dir persönlich keinen Schaden zu, Aber gerade in einem Horrorspiel ist es ja so, du erschreckst dich ja.
Ja.
Und du hast eine physische Reaktion. Du hast Schweißausbrüche, du hast Herzschlagen, du hast einen Schock, du hast Adrenalin und all diese Sachen passieren dir aber tatsächlich physisch. Da hört die Immersion nicht auf, weil du steuerst eben diesen Charakter in der Welt und das passiert dir eben wirklich, allerdings in dem Moment auch irgendwo selber verschuldet, weil du die Entscheidung getroffen hast, weiterzugehen, weil du die Entscheidung getroffen hast, den Flur runterzugehen, die Tür aufzumachen, um die Ecke zu gucken, in den Keller zu gehen. Und was immer dann passiert und dich angreift, was auch bei dir echte, reale Reaktionen hervorruft, ist in dem Moment die Konsequenz deiner Handlungen gewesen. Und das ist das, was das Immersion in Spielen so unglaublich spannend macht.
Da gibt es einen Text, der ganz explizit wichtig ist für den literarischen Horrorkanon. Und zwar ist der von Linda Williams, heißt die gute Frau, glaube ich. Und das Ding heißt Bodygenres. Und sie definiert ihre Bodygenres dadurch, dass es gewisse Filmgenres gibt, die dich körperlich affizieren. Also die eine körperliche Anspannung, körperliche Reaktion bei dir hervorrufen, was du gerade gesagt hast. Das ist für sie ganz spannend. Einmal natürlich das Horrorgenre, der Horrorfilm. Dann ist das das Drama und das ist der Porno. Also das sind drei Genres, die dich alle körperlich auf die eine oder andere Art und Weise zu einer Reaktion zwingen. Sie nennen das auch die Jerker-Filme. Beim Horror ist es das Jerken, also das Erschrecken oder Zucken. Zucken ist, glaube ich, die beste Übersetzung davon.
Ja, so.
Wenn du dich, wenn ein Jumpscare kommt zum Beispiel oder sowas, beim Drama ist es der Tearjerker-Film, der ja, also das Drama wird ja oft auch als Tearjerker bezeichnet, dass du halt eben mit den Charakteren mitfühlst und traurig bist und weinst. Und beim Porno ist es halt einfach der Jerk-Off-Film. In dem Fall natürlich im Sinne von Ja. sexueller, körperlicher Reaktion auf Bilder, die man sieht. Ne? Also Jerking im Sinne von Jerking off und so weiter und so fort. Ganz spannend, weil auch das Thema meiner Masterarbeit gewesen ist. Und darauf halt eben auch wieder diese Theorien aufbauen. Warum gucken wir das überhaupt? Warum ist das für uns interessant?
Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, wo ich das gelesen habe, aber das ist halt der Grund, warum wir Horrorfilme gucken. Habe ich das nicht auch schon mal in der Folge erwähnt? Ist halt dieses, du hast das Adrenalin und du hast diesen Horror und den Schauer, während du aber gleichzeitig weißt, du bist in Sicherheit. Was ja bei Horrorspielen, wie ich halt gerade sagte, nicht ganz so ist, weshalb ich Horrorspiele um einiges schlimmer sind zu ertragen.
Natürlich, auf jeden Fall.
Horrorfilme.
Es gibt ganz viele verschiedene Theorien dazu, warum wir Horrorfilme gucken. Das ist ja auch die Theorie dazu, dass ein Horrorfilm zu gucken wie eine Art Ritual ist, was vor allen Dingen in Teenagerjahren ganz gerne dann mal gemacht wird. Ne? Also wir gehen jetzt und gucken uns diesen Film an, der so unglaublich gruselig sein soll.
Ja.
Und du dann halt eben diese rituellen Abpassungen hast. Ne? Also dieses, das vor dem Ritual, während des Rituals und nach dem Ritual. Und wenn du halt rauskommst, dann bist du halt der Größte, weil du hast es geschafft, diesen Film zu gucken. Und ich glaube, dass das Horror Games, dieses Teenager, ich sag es, hört sich jetzt so von oben herab an, so ist es gar nicht gemeint, dieses Teenager-Ritual des Erwachsenwerdens ein bisschen ablösen. Worauf ich hinaus will, ist, dass Resident Evil selbst ein Spiel ist, was diese Permanenz konstant durchbricht. Also die Permanenz des Todes, die ja sowieso schon gar nicht gegeben ist, weil es ist ein Videogame, wie gesagt. Aber die Permanenz des Todes im Grunde genommen bringt uns ja in Horror-Games den einzigen Punkt der Sicherheit. Es ist ja nicht so, dass Spiele damit nicht arbeiten. Und Filme tun es auch. Es gibt diese typische Aussage, jemand, der offscreen stirbt, kommt definitiv wieder zurück. Wir können uns nur dann wirklich sicher sein, dass ein Charakter tot ist, wenn wir seine Leiche sehen. Und selbst das wird in Resident Evil komplett auf den Kopf gestellt. Keiner der Antagonisten stirbt wirklich. Und die sind sich darüber auch noch im Klaren. Also Jack Baker, der Vater, sagt ständig immer wieder, du kannst versuchen, mich umzubringen, ich komme einfach wieder.
Ja, und am Ende beim letzten Mal sagt Ethan ja, and stay dead.
Das ganze Spiel hat keine sicheren Zonen. Also, bis auf
die Safe Rooms.
Die Safe Rooms, ja, die existieren. Aber selbst da, selbst in den Safe Rooms, kannst du die Charaktere noch hören. Du hörst ja trotzdem noch, was draußen vor sich geht. Ethans Hand wird ihm von mir abgesägt. Und dann von Zoe wieder angetackert. Also das gibt, es gibt keine Permanenz von Sachen, die du verlierst.
Plus Apple Watch.
Aber würde ich auch nehmen. Auch alleine die Tatsache, dass Ethan 3 Jahre lang denkt, Mia ist vermisst und höchstwahrscheinlich tot. Und dann kriegt er diese Nachricht von ihr. Und sie ist eigentlich gar nicht tot. Der Tod ist keine Permanenz in Resident Evil 7. Und selbst wir, also Ethan, wir bleiben nicht tot, außer wir wollen es wirklich. Es ist unsere eigene Situation, weil wir gerade darüber gesprochen. Denn wenn wir sterben, können wir immer wieder neu starten und vom letzten Spielstand nochmal von vorne loslegen. Was ich auch spannend fand, dass die Charaktere sich damit auch so ein bisschen identifizieren, weil Grandma beispielsweise, Grandma besitzt keine Permanenz. Sie ist überall da, wo sie eigentlich überhaupt nicht sein könnte. Und sie ist innerhalb kürzester Zeit ist sie weg. Und du guckst sie an und du gehst in einen anderen Raum und du kommst wieder rein und sie ist weg. Und die ist noch nicht gerade in meiner Lage, ihren Kopf zu drehen. Also ich glaube nicht, dass sie es schafft, aus ihrem Rollstuhl aufzustehen, den zu nehmen, die Treppe hoch zu schleifen und sich dann wieder draufzusetzen und dann wieder nur den Kopf zu drehen. Also ganz davon abgesehen, dass Grandma natürlich noch ein anderer Charakter ist im Spiel und ganz andere Bedeutungen hat. Aber im ersten Teil weißt du das noch nicht. Du weißt im ersten Teil nicht, dass Grandma eigentlich Evelyn ist und dass es eigentlich gar keine Grandma gibt. Und gerade das ist halt eben nochmal so ein Punkt, der erstens natürlich dafür sorgen soll, dass du dich unsicher fühlst. Und zweitens natürlich ein Punkt, der halt diese fehlende Permanenz von Tod und von Dingen halt mit reinspielt. Ich finde auch, dass dem Haus Permanenz fehlt. Ich meine, klar, das Haus ist so aufgebaut, so labyrinthartig, wie es aufgebaut ist, damit wir halt eben viel zu tun haben, damit wir halt eben uns erstmal überhaupt nicht zurechtfinden können und orientierungslos sind. Jeder Raum mindestens 17 Türen hat und alle Türen irgendwo anders sind.
Ja.
Aber auch gerade diese labyrinthartige Aufbau vom Haus und von den drei verschiedenen Gebäuden plus Trailer auch dazu führen, dass wir das Gefühl haben, dass keine Permanenz vorhanden ist. Zum Schluss ist es halt auch noch so, dass das Haus an sich sich ja auch verändert. Ganz davon abgesehen, dass Jack halt durch Wände bricht und plötzlich neue Passagen eröffnet, die wir vielleicht vorher nicht gehabt hätten. Aber auch der Schimmel, der ja erstmal in den ersten Teil des Spiels nur im Keller zu finden ist, der breitet sich ja im Haus aus und plötzlich ist er halt eben auch im Haupthaus und er ist überall vorhanden und wir müssen uns irgendwie da durchkämpfen. Also, und dadurch natürlich spawnen auch noch mehr Monster. Also diese Molded-Viecher, über die wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die uns das erste Mal im Keller begegnen, sind dann halt eben zum Ende des ersten Teils des Games sind halt auch im Haus und bewegen sich halt auch im Haus und sind damit halt auch eine Gefahr für uns. Jedes Horrorgame will dir Unsicherheit vermitteln. Das ist die Idee dahinter, weil Angst durch Unsicherheit entsteht. Oder sobald du halt anfängst, das Spiel zu meistern, dann geht dir diese Unsicherheit irgendwann flöten, weil du weißt, okay, Gegner 1 braucht 3 Hits mit der Shotgun, Gegner 2 braucht, keine Ahnung, da muss ich jetzt mit dem Flammenwerfer ran und so weiter und so fort. Aber das geht dir halt in Resident Evil, klar geht dir das irgendwann auch so. Du weißt irgendwann, was du machen musst.
Definitiv, ja.
Aber die Tatsache, dass du nicht weißt, ob Jack nochmal zurückkommt, du weißt nicht, ob Lucas dich angreifen wird, also solche Sachen zum Beispiel, das fand ich halt spannend.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich die ganze Zeit bei der Recherche darüber nachgedacht habe. Also ich habe halt einmal so eine grobe Setting-Übersicht gemacht. Also das ist, was ist gruselig an Resident Evil? Und ich hatte das schon mal in der verlorenen Folge. Ich weiß nicht, ob ich über die reden darf, aber da hatte ich die verlorene Folge. Aber da hatte ich schon mal darüber geredet, dass es erstmal leichter ist, sich auf ein Setting zu setzen, das Menschen sowieso Angst macht und nervös macht. Und wir haben hier halt ein verlassenes Haus, ein heruntergekommenes Haus. Es ist kein positiver, kein sicheres, kein freundliches Environment. Es ist dunkel und du hast von Anfang an Indizien halt, dass du auch nicht alleine bist. Du bist ja nicht in so einem Lost Place, da ist jemand. Du siehst mal jemanden durchs Bild laufen, du hast da so komische Kuhbein-Statue. I don't know. Also das ist halt von Anfang an. Und dann habe ich auch aufgeschrieben eben Unsicherheit und Verletzlichkeit, weil, wie gesagt, Ethan ist so ein Everyday Joe. Er hat keine Waffe, er weiß nicht, was da vor sich geht. Er sucht seine Frau, aber weiß nicht wirklich, wo er ist. Er weiß, er ist nicht alleine und eben auch von Anfang an dieses Labyrinthartige oder er geht in den Keller, er quetscht sich durch Löcher und Gänge, die da nicht sein sollten, die jemand in die Wände gerissen hat und du gehst verloren, Orientierungslosigkeit, du weißt nicht, wo du bist unsicher, du bist verletzlich. Ganz lange hat er ja auch keine Waffe. Den ersten Kampf, den er austrägt gegen Mia, trägt er ohne Waffe aus, bis er eine Axt findet.
Ja.
Und dann erst später im Spiel findet er eine Pistole. Und da habe ich aber auch weiter drüber nachgedacht, dass halt das ist mit zum Beispiel eine Möglichkeit, spatial, also räumliche Präsenz aufzubauen, ist, je mehr du dich in dem Haus bewegst und desto mehr du das immer weiter öffnest, du kommst ja in mehr Räume, auch wenn die immer noch einen neuen Horror darstellen, aber du öffnest neue Gänge, neue Türen, neue Gebiete auf dem Gelände und du lernst es immer mehr kennen was dazu beiträgt zu räumlicher Präsenz und du fühlst dich als Teil der Welt, weil du lernst, sie zu navigieren. Aber es gibt dir auch Sicherheit und Kompetenz, weil du dein Surrounding verstehst. Ich habe ein Let's Play, das ich geguckt habe, am Ende vom Spiel kommst du zurück in das Haus und einer von denen sagt, oh, es ist wie nach Hause kommen. Mhm. Also weil sie wirklich das Haus und die Räume erkennen. Und da sind meine Gedanken ein bisschen abgeschweift zu, können Horrorspiele überhaupt bis zum Ende den Horroraspekt halten? Denn Spiele müssen dem Spieler Progression geben, indem sie ihm Kompetenz und Sicherheit geben und Skills, die sich mit der Zeit aufbauen. Und das fand ich spannend. Aber da finde ich deinen Punkt spannend, dass Tod keine Sicherheit im Spiel ist. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das ist sehr gut. Das ist sehr gut, um zu countern, dass es, egal wie kompetent und sicher du dich fühlst, du weißt, dass einen Boss zu besiegen dich vielleicht nur für eine Zeit sicher macht. Und wenn, dann kommt der Nächste gleich um die Ecke. Ich fand das super cool. Das ist, ja, es gibt diese Schleimmonster im Keller, bla bla, aber die sind blöd, weg damit.
Sondern, nicht der Rede
wert. Die ganzen Gegner sind die Baker-Familie. Du weißt, das sind 3 Leute und die sind irgendwo im Haus mit dir. Das reicht. Du brauchst keine Massen von Monstern, keine Massen von Zombies. Du hast 3 relativ intelligente Gegner, die sich in dem Haus mit dir bewegen und jederzeit zu einer Gefahr für dich werden könnten. Das fand ich cool. Das ist gruselig. Das finde ich spannend. Das finde ich auch 10-mal spannender als die Schleimmonster, weil diese Hillbilly-Mörderfamilie ist ja auch viel realer. Ja. Das ist was viel mehr als Mensch deine Angstrezeptoren angreift, weil so ein Schleimmonster kommt nie aus der Wand, aber dass mich im Sumpf in Louisiana so ein Typ zerachstet, könnte mir passieren.
Auf jeden Fall.
Definitiv. Mir nicht, weil ich keine so dummen Lebensentscheidung treffe. Aber
wart noch mal ab, wir machen
eine andere Version von mir.
Wenn wir erstmal Legend Trooping gehen, dann vielleicht nie nach Louisiana. Ich glaube, dass den Entwicklern das bis zu einem gewissen Grad klar gewesen ist. Du hast zum Beispiel ja auch die Mechanik, dass du diese Videotapes hast und vor allen Dingen zum Ende des ersten Teils hin hast du hast das Clancy-Videotape oder Happy Birthday-Videotape, wo du Clancy spielst. Das ist einer der, dieser Urban Explorer, die diese Geistershow drehen wollten in dem Haus und dann aber getötet werden von der Baker-Familie. Du musst halt eben dieses Birthday-Puzzle lösen und wenn du das als Clancy spielst, dann verbrennst du in dem Raum, weil du diese Aufziehfeder aus dieser Tonne rausnimmst und dann da halt eben Öl ausläuft und du halt zum Schluss dann halt verbrennst. Wenn du das vorher gespielt hast, das Tape, dann weißt du, dass du halt eben als Ethan, wenn du dann halt in diese Situation kommst, dass du dann halt eben das nicht machen musst, weil du den Passcode ja schon kennst. Oder das Tape von Mia, was du halt findest, bevor du halt im alten Haus bist, wo du halt dann schon rausfindest, so grundlegend, wo die Schlupflöcher sind, wie du gerade schon sagtest, wo du vielleicht vor Marguerite flüchten kannst, ohne dass du ihr begegnen musst. Was ja auch einer der Kernmechaniken ist. Es ist ja nicht Konfrontation mit Marguerite in dem Sinne, sondern du musst vor ihr fliehen. Du kannst auch auf sie schießen, es hat nur keinen Wert im Grunde genommen. Also, dass da vielleicht so die Verbindung gemacht wird zwischen, wir haben Gegner, die kannst du nicht töten, außer du befindest dich mit denen im Bosskampf. Und selbst dann sind sie nicht tot, jedenfalls nicht permanent. Mhm. Und wir geben dir aber hiermit durch diese Videotapes zum Beispiel die Möglichkeit, einen Vorteil zu erlangen, weil du bereits weißt, was du tun musst und wo du hin musst. Der Realismus, wenn man das so nennen möchte, der Antagonisten, warum ist das gruselig? Man hätte halt auch einfach random irgendwelche Leute da hinsetzen können und sagen können, das ist Nachbar Jerry und das ist unsere Friseuse Susan. Und die sind aber auch von diesem Schimmel befallen und die wollen dich auch umbringen. Aber nein, es ist eine Familie. Und natürlich ist das erstens eine Hommage an Familien, die halt töten. Da gibt es im Horrorfilmbereich tausende Beispiele. Da gibt es in der realen Welt tausende Beispiele. Womöglich sind sie angelehnt an den Sony Bean Clan oder an die Bender-Familie. Ich weiß nicht, ob du das was sagst. Das sind so, ich verlinke das in den Shownotes. Der Sony Bean Clan ist eine Kannibalenfamilie gewesen, die in schottischen Highlands irgendwo gelebt haben. Die Bender haben, das ist eine amerikanische Familie gewesen, die auch, ich glaube, die haben eine Art Bed and Breakfast oder so eine Art Hotel gehabt und die haben halt auch Leute umgebracht.
Mit Äxten.
Ja, genau. Also die Idee von der mordenden Familie ist nicht unbedingt eine neue, aber ich finde, dass man sich halt die Frage stellen muss, warum haben sie das so genommen? Und die Antwort ist halt einfach, weil wir alle Familien haben. Auch da ist immer wieder so die Frage, inwiefern ist das wirklich das, was sich die Produzenten gedacht haben, als sie das geschrieben haben? Ich glaube immer noch, dass Resident Evil für uns, und das hast du ja schon ein bisschen angeteasert, mehr oder weniger eine Hülle ist, in die wir unsere eigenen Ängste projizieren können.
Ja.
Wir sehen in Resident Evil eine zerfallene Familie, die in stereotypischen Rollenverteilungen fast schon karikaturistisch auftritt. Da ist halt eben der Moment, wo wir haben hier halt Raum für Spekulation. Sind das jetzt Charakterzüge, die bereits vorhanden waren und durch Evies Präsenz, also Evelyns Präsenz, einfach nur verstärkt worden sind? Ist das Evelyns Vorstellung davon, wie Familie zu sein hat, nur sie ist halt eben heruntergekommen, zerstört, zerfallen, makaber, weil es halt eben doch irgendwo einen Southern Gothic-Einschlag hat? Oder ist das eine Idee davon, wie die nukleare Familie der amerikanischen 50er, 60er Jahren halt einfach zerfällt, und eine Kritik daran, dass diese Art von Familien heutzutage nicht mehr wirklich existieren?
Tun sie das nicht?
Ja, jein. Also nicht mehr ganz so extrem. Also klar existieren die noch, aber du hast halt auch viele alternative Familienformen mittlerweile, und die sind ja, halt... Ja. Und da muss man sich halt eben auch die Frage stellen, und da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber das nur kurz in den Raum werfen. Sprechen wir da von einem japanischen Blickwinkel, weil Capcom ist ein japanisches Studio, und wir wissen, dass die japanischen Familienwerte oder die Werte von Gesellschaft anders sind als die im westlichen Raum. Und selbst die amerikanischen Werte sind anders als die deutschen Werte, sage ich jetzt mal. Also, ohne darauf weiter eingehen zu wollen, ist die Frage, aus welchem Blickwinkel betrachtet man das jetzt? Und wo steht da die Kritik im Vordergrund? Ist da überhaupt eine Kritik da? Angst trifft uns da, wo wir emotional am verwundbarsten sind. Und bei vielen Menschen ist das einfach die Familie. Es ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass wir unsere Eltern in Marguerite und Jack Baker wiedererkennen und sagen können, meine Mutter war auch so, die hat auch immer Kakerlaken gegessen. Eins zu eins. Okay. Wir hatten keinen schönen Tisch, weil Fadi immer mit der Axt drauf eingehauen hat. So ist es nicht, aber ich glaube, wir können uns alle in Situationen reinversetzen, in denen wir das Gefühl hatten, dass wir nicht ernst genommen worden sind und dass über unsere Köpfe hinweg entschieden worden ist, als wir klein waren, wo wir vielleicht den höheren Sinn und Zweck von Restriktionen gar nicht verstanden haben. Bei meinem Bruder und seinen Kindern, die sind 6 und 8, und es gibt einfach Grenzen, die man als Erwachsener aufzeigt, die vielleicht für Kinder überhaupt nicht verständlich sind. Gerade diese Szene, wo Ethan am Esstisch sitzt und die Familie eingeführt wird. Und das ist das erste Mal, dass wir die sehen, und wir kriegen so eine rudimentäre Charakterisierung davon, wer ist und was die machen und so. Und man in diese kleine junge Situation gedrängt wird. Und du sitzt da am Tisch und du kannst dich nicht bewegen, und alles, was du tun kannst, ist den Kopf nach links und nach rechts drehen, und links ist Grandma und rechts ist Mom und du, vor dir ist Dad. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man jetzt sich damit identifiziert, weil man in so einer fürchterlichen Situation groß geworden ist, aber dass man sich vielleicht mit dieser Hilflosigkeit, die man in dem Moment fühlt als Ethan, identifizieren kann. Diese Hilflosigkeit, die man vielleicht als Kind in dem Moment fühlt, vor der Willkür der Eltern, wenn man sie vielleicht nicht verstehen kann, die wird so ein bisschen dargestellt in dieser Dinner-Szene, wie ich finde.
Mhm. Also wie ich ja gerade schon ab und zu mal angedeutet habe, ist Resi auf jeden Fall ein Spiel, das in Immersion, zumindest in technischer Immersion, wirklich brilliert. Also klar hast du einerseits den VR-Modus, der ist allerdings in seiner Auflösung und Technik noch nicht so weit. Also es wirkt alles sehr imposant und realistisch, aber du leidest etwas mehr unter matschiger Grafik, schlechtere Auflösung. Das heißt, wenn du nicht in VR spielst, was ja auch möglich ist, hast du in dem Fall diese hyperrealistischen Grafiken und alles sieht total knackig und total gut aus. Also du hast in beiden Fällen technische Vorteile. Genau das, was ich gerade halt schon erklärt hatte, du bist wirklich ein Akteur in der Welt, du hast physische Reaktionen, das ist dir selber verschuldet durch die Entscheidung, die du triffst, eben das Spiel zu spielen oder weiterzugehen. Auch, dass du kaum eine HUD hast, also keine Healthbar, das ist jetzt heute nichts super Neues mehr, dass man entweder emergente HUDs macht, also dass du irgendwie im Design des Spiels oder des Spielers eingebaut hast, dass da eine Gesundheit gezeigt wird oder Munition oder Status oder so. Das gibt es ja jetzt seit Dead Space oder eben auch vielen anderen Spielen, die da gute Beispiele bringen oder dein Charakter sich anders verhält. Hier ist es so, wenn du wirklich viel Schaden nimmst, dann wird, glaube ich, der Bildschirm röter. Du kriegst eine rote, blutige Vignette. Aber ansonsten, je weniger hart, desto besser. Es lenkt dich weniger ab von dem, was du siehst auf dem Bildschirm. Was ich ganz cool fand, die Waffe und die Hand vor deinem Gesicht hat so einen Blur-Effekt, was halt sehr realistisch wirkt, weil du ja das nicht in deinem Focal Point deines Auges hast und das nicht so richtig sehen kannst. Das ist ganz cool. Wie gesagt, ich habe das Spiel in zwei Let's Plays gesehen. Einmal bei Run Button, die ich hier schon erwähnt habe. Das andere bei GameTube, die ich in der verlorenen Folge erwähnt habe. Und dann jetzt also hier in der Folge, die alle hören. Und damit den dritten Let's Play-Channel, den ich gucke, von 4 GameStar-Redakteuren auf YouTube. Und die haben es in VR gespielt, also da habe ich es mir auch in VR angeguckt und die Reaktion auf die Dinner-Szene war echt der Hammer, weil er meinte halt, dass so hinterher der Unterschied zwischen mir, die halt sehr klein und sehr flink ist, und dann, als er an dem Tisch saß und dieser Jack, der so über ihm ist und so groß und einschüchternd und imposant wirkt und dann mit diesem Messer in sein Gesicht reinsticht und wie irre das gewirkt hat. Und die haben eben mit Facecam gespielt, du siehst deren Reaktion und wie der einfach gestorben ist, wie er diese Dinner-Szene in VR spielen muss, das war wirklich heftig. Halt auch deren Reaktionen zeigen halt schon, wie überwältigt sie waren von dieser VR-Technik. Also da brilliert es auf jeden Fall. Was ein bisschen schade in dem Moment ist, räumliche Präsenz ist offensichtlich nicht so ein Konzept da, oder es ist zumindest sehr inkonsistent. Es gibt Szenen, da macht Ethan wirklich... Du siehst ihn, wie er den Kühlschrank öffnet mit seinen Händen, er öffnet Türen, er fasst Sachen an und dann im Großteil des Spiels ist es aber so, per Knopfdruck X öffnet sich einfach magisch eine Schublade oder öffnet sich eine Kühlschranktür. In dem Talk von Thomas Grip, den ich erwähnt hatte, der eben sagt, du musst auch Mechaniken entwickeln, die den Spieler in der Welt verwickeln, und die haben das entwickelt. Also in Amnesia ist das, und da ist das auch ganz bekannt für, und Layers of Fear. Als anderes Beispiel, da gibt es die Mechanik, dass du wirklich, wenn du eine Schublade oder eine Tür öffnest, dann musst du mit der Maus oder dem Joystick die Bewegung machen. Du musst wirklich die Schublade anfassen, zu dir hinziehen, diese Kurve machen, um die Tür so aufzuschwingen. Ja. Und das hat eben wirklich diesen Effekt, dass du dich physischer viel mehr mit der digitalen Welt verbunden fühlst. Und das wird eben genutzt, um diese Verbindung herzustellen und dann all die Themen und all diese Ängste dieses Spiels nochmal wirklich auf so einem ganz anderen Level dem Spieler zuzufügen. Also ich habe das Gefühl, Resident Evil, das ist ein gutes Horrorspiel, das ist sehr, sehr immersiv, technisch gesehen zumindest, aber das ist auch, was es sein will. Das ist ein Entertainment-Horrorspiel. Da gibt es, wie du das gerade analysiert hast, mit den Ängsten, mit der Familie, das, was ich meine, wie sehr man noch im Game Design, in Mechaniken, in der technischen Gestaltung wirklich nochmal auf ein tieferes Level gehen kann, wie viel man da rausholen kann. Und für ein Spiel, das technisch so weit oben steht und ja auch schon so viel Popularität durch die Serie hat, finde ich, ist viel Potenzial verschwendet. Ich hatte Spaß damit und ich fand es entertaining. Man könnte wahnsinnig viele andere Sachen damit machen. Vielleicht will man das auch alles gar nicht. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ist doch alles egal, bla bla, Hauptsache geile Grafik, bla bla. Aber ich kann versprechen, dass jemand, der das versteht und versteht, was er da tut und das richtig technisch umsetzt und all diese Kleinigkeiten, die einem vielleicht unwichtig oder nicht so massiv erscheinen, dass die definitiv einen Unterschied machen. Also wenn es jemand wirklich kann und umsetzt, dann hat es definitiv auch einen Effekt. Was ich zum Beispiel ein bisschen anstrengend fand, also da ist wieder dieses Problem von Hyperrealismus oder hyperrealistischer Darstellung in Videospielen. Je besser und realistischer die werden, ich weiß nicht, ob das in die Richtung des Uncanny Valley geht, sondern je realistischer sie werden, desto leichter ist es, aus der Immersion auszubrechen. Weil zum Beispiel so Sachen, die entweder super unrealistisch wirken oder sehr gamey wirken oder sehr lächerlich sind oder aus welchen Gründen auch immer von schlechter Qualität sind an manchen Stellen, reißen einen halt komplett raus. Also in dem Spiel, also das Problem ist zum Beispiel, es gibt diese Safe Rooms mit diesen Rekordern, was total cool ist meiner Meinung nach, aber halt auch diese Kisten, die all dein Zeug haben. Und diese Rooms gibt es mehrmals in der Welt. Und es macht keinen Sinn, dass da immer eine Kiste steht, wo all dein Zeug halt teleportiert wird, wo du gerade bist. Das ist natürlich wichtig für ein Spiel. Das ist eine Game-Mechanik. Das braucht man. Aber in Pairing mit diesem Hyperrealismus, also in allen Let's Plays, die ich geguckt habe, erzeugt es auch Witze. Es wird immer irgendwie halt erwähnt, was natürlich heißt, wir finden es nicht schlimm, aber wir registrieren es. So Sachen wie halt diese Kisten mit dem gelben Band, die man kaputt haut und dann ist da eine Kugel für die Pistole drin. Was ist das für ein Quatsch? Allein schon, dass man so mit so einem Messer so eine Kiste zerscheppert.
Du kannst sie ja auch nur zerstören, wenn du ein Messer hast.
Wenn du ein Messer hast, richtig.
Ja, aber mit bloßen Händen kannst du es ja nicht, weißt du? Du hast ja auch kein... Also
nein, welche andere Möglichkeit gäbe es, um an diese eine Kugel jetzt ranzukommen? Ich glaube, eine Hommage an Evil Within, bin mir nicht ganz sicher, fand ich ein bisschen lächerlich. Das sind halt so Sachen, die einen rausbringen. Was war denn da noch? Da war irgendwas, was mich total gestört hat.
War es das Medikit? Die Tatsache, dass du dir...
Nein.
Dass du dir...
Das fand ich...
Das ist das...
Ich fand das fantastisch. Die Animation war so cool.
Ja, das ist so... Natürlich, das ist super fantastisch. Die Animation ist der Hammer. Aber weißt du... Keine Ahnung, du kriegst irgendeinen Schlag in die Fresse und was macht er?
Du kriegst das Bein abgehackt. Der hält sich das da wieder dran, kippt das drüber und das Bein sitzt.
Halt was, wann, wo.
Die Szene kennt nicht jeder, die hat nicht jeder gesehen. Es gibt am Anfang in einem Haus so eine Stealth-Szene, da musst du dich vor Jack verstecken und du musst einen Schlüssel finden für eine Luke im Boden hinter der Küche. Und das ist der Weg, Jack zu entkommen. Und wenn du das nicht schnell genug schaffst, dann kommt Jack in den Raum und dann kommt so eine Cutscene, der stößt sich zu Boden auf und Jack hackt dir mit der Schippe das Bein ab. Und dann, ich glaube, dann gibt er dir ein Medikit oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Um mit dir zu spielen, ich habe keine Ahnung. Und dann zieht sich Ethan so über den Boden zu seinem Bein hin, nimmt sein Bein so, das Abgehackte, hält das so an seinen Unterschenkelstumpf, kippt dieses Medikit drüber und sein Bein sitzt wieder fest. Und dann geht er durch die Luke.
Das möchte ich sehen. Das gucke ich mir jetzt, sorry.
Jetzt?
Das kann ich mir jetzt angucken.
Jetzt sofort?
Ja.
Okay. Ich muss sagen, eine Szene, die viele Menschen verwirrt hat, mich auch. Ich bin immer noch sehr verwirrt, weil ich nie ganz verstanden habe, was will die Mörderfamilie mit Ethan? Wollen die den töten? Wollen die den dabei haben?
Was natürlich auch sehr cool ist, was ich eben gerade erst wirklich festgestellt habe, weil ich habe es vorher nie mit Kopfhörern gehört. Die Tatsache, dass je nachdem, wo du bist, wo Jack sich gerade befindet, quasi auch aus der Richtung dann seine Stimme kommt.
Das ist auch für VR auf jeden Fall sehr wichtig. VR ist ja auch soundräumlich orientiert und so. Allem zum Trotz, und ich glaube, dass das total geil ist, im VR durch diesen Keller zu schleichen und Gott, was du da alles findest, ey, Toiletten in der Erde unterm Boden voll mit so Spritzen und weiß ich auch nicht, Rasenmäher und Mannequins und was nicht alles für ein Kram. Alles, worüber wir schon gesprochen haben, verwirrt zu sein, aber dann irgendwann Kompetenz über den Raum zu gewinnen und sowas. Nichtsdestotrotz war für mich die gruseligste Stelle in diesem Spiel, oder auch die ekligste, ich weiß es nicht, all dem Hyperrealismus zum Trotz, war die Stelle, die mehr oder minder unserer eigenen Fantasie überlassen ist. Und zwar ist das Lukas Tagebuch in seinem Zimmer. Erinnerst du dich daran?
Ja.
Man kommt in Lukas Kinderzimmer rein, man sucht einen Schalter für die Treppe zum Dachboden und findet, ich glaube, zwei verschiedene Tagebücher von ihm oder Tagebucheinträge. Und die sind sehr, sehr kurz und man kriegt nur ein paar Infos. Dir vorzustellen, was wirklich passiert ist, spielt sich ja in deinem Kopf ab. Und das war für mich die gruseligste Stelle. Ich habe sie auch hier und ich lese sie jetzt vor. Und zwar ist der erste Eintrag, es sind keine Daten drin, sondern es steht nur halt April. Und das ist auch nochmal interessant, was du gerade mit den Charakteren angesprochen hast. Hatte die Familie Präzedenzen? Oder sind sie von diesem Virus überwältigt worden? Weil ich mich daran erinnere, dass diese Legend Hunter in dem Video gesagt haben, sie waren nicht backwards, sie waren nur ruhig. Also sie waren keine Hinterwäldler, nicht zurückgeblieben. Sie waren halt einfach nur eine ruhige Familie im Swamp. I don't know. Es ist einer von den Umbrella-Leuten, die halt sagen, nee, die waren eine ganz nette Familie. Oder Zoe, die sagt, das sind gute Leute. Dass es nicht deren Schuld ist, dass die auch nicht immer so waren.
Das ist diese eine Cutscene, wo du mehr oder weniger in diesen Hive-Mind reintappen kannst. Mit dieser Szene, wo du auf dem Sofa sitzt und Jack Baker mit Zoe da sitzt und sagt, ja, wir sind nicht böse. Und
genau, also das Spiel will das Bild vermitteln, dass das eine normale, nette Familie war. Aber Gegenteiliges findet man mehr oder minder halt in Lukas Zimmer, der ja aber auch mehr oder minder schuld ist an der ganzen Situation oder mitschuld ist an der Situation. Also es gibt kein Datum, hier steht nur, es ist aus dem April. Und von der Schrift her kann man davon ausgehen, dass es ein junger Lukas war, also ein Kind. Das ist ja auch noch sein Kinderzimmer, das so existiert. Definitiv auch, bevor das alles mit Evelyn passiert ist. Denn im ersten Eintrag steht, April, bin mit Mami zum Krankenhaus in die Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft, mit 259 Teilen, Ausrufezeichen. Da wäre ich auch aufgeregt. Zweiter Eintrag. Immer noch im April. Dover Oliver ärgert mich immer. Sag, du bist krank im Kopf. Wir wissen nicht, wer Oliver ist. Ich weiß es auch nicht. Nächster Eintrag, immer noch im April. Ich habe Oliver angelogen. Habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Oh, oh. Foreshadowing. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult, lass mich raus, Lukas. Dann, nee, in dem letzten Eintrag erzählt er, dass er an der Fernbedienung irgendwie gearbeitet hat, damit Zoe da nicht mehr drankommt und sie versteckt hat. Und erzählt was von einem Wissenschaftswettbewerb. Wir kriegen halt raus oder wir finden in einem Raum die Fernbedienung, die in einer seiner Trophäen eingebaut ist oder verbaut ist von seinen Wissenschaftstrophäen. Also wir lernen halt, er ist offensichtlich überdurchschnittlich intelligent. Er tinkert gerne, also er ist so ein Ingenieur. Aber halt durch die Tagebucheinträge auch, irgendwas stimmt mit seinem Kopf nicht. Wir können vorher die Fernbedienung finden oder danach, ist egal, aber wir finden ein zweites Tagebuch. Nächster Eintrag wieder von April. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Nächster Tagebucheintrag ist dann vom Mai, also es sind, muss lange Zeit vergangen sein. Es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe nochmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Ende! Das, was in deinem Kopf passiert, ist, ich war so oft in der Szene, wie er dieses Kind auf dem Dachboden einsperrt und überlegt immer, wie lange es dauert, bis jemand verhungert, verdurstet. Wie lange es dauert, bis eine Leiche anfängt zu stinken. Wie lange es dauert, bis eine Leiche anfängt, also ich weiß es nicht, Leichensaft zu produzieren, I don't know. Aber diese Vorstellung von diesem Kindergenie, der halt, also das ist ein Klischee und furchtbar, aber von Kindergenie, aber der hat einen Hirntumor und der sperrt ein anderes Kind auf dem Dachboden ein, bis der halt stirbt. Und lebt auch so lange einfach da so nebenher. Oh ne, das hat so einen Horror in mir ausgelöst. Plus auch die Informationen, die wir über Lukas bekommen. Wir kriegen ja viel mehr Insight dadurch in ihn, als wir in alle anderen Charaktere bekommen. Aber er ist ja, wie gesagt, auch schuld, weil er, ich glaube, Evelyn und Mia in das Haus bringt und dann für Connections arbeitet und den Statusberichte bringt oder so. Und er ist
genau,
auch
irgendwie so.
Genau, und er ist ja auch ein Hauptcharakter in diesem ersten DLC. Das auch nochmal, was die Frage aufwirft, wie diese Familie vorher war, wie die funktioniert hat. Das ist eine Stelle, wo das Spiel dir die Freiheit gibt, dir deine eigene Geschichte zu machen oder dich selber reinzudenken mit ganz vagen Infos, so wie die Hauptstory am Anfang war. Bevor wir das alles bekommen, da kriegen wir am Anfang auch nur Snippets und alles das, was wir uns selber da reindenken, ist so viel spannender als all das, was wir durch Hyperrealismus oder durch Exposition Dump zugeführt bekommen. Das ist, was in mir wahren Horror auslöst.
Im Storytelling redest du immer über Showing versus Telling.
Ja.
Und das ist mittlerweile was, glaube ich, auch schon jeder zumindest mal gehört hat oder feststellen kann, was ist.
Ich kenn's.
Ja, du kennst es, aber du hast auch.
Ich hab was.
Zusammen mit mir studiert. Du hast auch in.
Okay, aber ich schreibe.
Dich mit Storytelling auseinandergesetzt.
Weiß ich nicht. Nicht klar. So sehr wie du. Für alle, die sich übrigens wundern, warum Marieke kein Gamer ist, aber Literaturwissenschaft und Filme mag und ich bin Gamer, aber wir haben dasselbe studiert. Ja. So ist das halt.
Für euch. Immer passiert das.
So ist das Leben.
Ja, es ist halt einfach. Manchmal gibt es eine kleine Hochschule, die sagt, ich nehme einfach alle.
Ja, richtig. An sich haben wir grob Medien studiert und man konnte sich aussuchen, was man will.
Das ist eine Regel, die immer wieder gebrochen wird, auch in Horrorfilmen. Manchmal kann man das, manchmal ist es okay, diese Regeln zu brechen, wenn man sie verändert und sie nutzt, um quasi etwas Besseres draus zu machen. Aber in Filmen wie beispielsweise jedem einzelnen Film aus dem Conjuring-Universum wird halt...
Da ist es wieder!
Hasse die. Dir wird alles erzählt. Das ist das, was wir mit Exposition dann meinen. Ich meine, das ist sicher auch ein Begriff für viele Leute. Dass du jemanden hast und der erzählt dir 5 Minuten lang die gesamte Hintergrundgeschichte von dem bösen Wesen, was dich gerade angreift oder was deine Familie terrorisiert. Und wenn du das machst, dann nimmt das einfach, wie du gerade schon sagst, ganz viel des Horrors, sobald du weißt, dass der Geist, der deine Mutter besitzt, gerne Kirschen ist. Das ist völlig unerheblich, dafür eine gute Geschichte zu erzählen.
Ja.
Ich finde, dass Resident Evil das sehr gut macht durch die Art und Weise, wie Informationen durch zum Beispiel diese Notizen, die überall rumliegen, verbreitet wird. Teilweise sind es Informationen, die du nicht zuordnen kannst, wie zum Beispiel in der Szene, wo du in Grandmas Room bist. Du suchst die kaputte Shotgun, damit du die austauschen kannst, damit du die richtige Shotgun kriegen kannst. Hier ist ein Brief von einem Doktor und da steht drin, liebe Frau Baker, wir haben festgestellt, dass die komischen Bilder auf ihrem CT, Pilz, Auswüchse sind. Ew. Und ich mache mir Sorgen um ihre mentale Gesundheit und überhaupt kommen sie schnellstmöglichst hierher und so. Und genau das, was du sagst, dass du halt so einen gewissen Einblick darin kriegst, auch vielleicht darin, wie die Familie vorher gewesen ist, aber wie vielleicht auch der Weg gewesen ist, dass sie halt dazu geworden sind, weil das ist halt so ein kleines Plothole mehr oder weniger. Ich glaube, 3 Tage sind das, die es dauert, bis du von Evelyn so eingenommen bist, dass du halt ihr unterlegen bist. Mhm. Weil Ethan ja vergleichsweise, der ist eine ganze Nacht da und dem Ganzen ausgesetzt. Und offensichtlich ist er ja auch schon infiziert bis zum gewissen Grad, weil dieser Schimmel ja auch dazu dient, dass du schneller heilst.
Ja, auf jeden Fall.
Er ist halt eben noch kein Lakai von Evelyn, so wie es die Familie ist.
Ja.
Wobei es halt eben auch in dem DLC, ich habe vergessen, wie es heißt. Ich glaube, du spielst Zoe. Das ist die Nacht, wo sie Evelyn und Mia finden.
Ja, okay.
Und da dauert es ja halt wirklich echt nur ein paar Minuten, bis Jack und Marguerite halt völlig von Evelyn eingenommen sind und anfangen, Zoe zu verfolgen und so weiter und so fort. Mhm. So ein Plothole drin ist. Und wir wissen nicht genau, okay, wie lange dauert das wirklich. War es ein langsam ansteigender Fall von Wahnsinn oder ging es halt doch schnell? Aber gerade diese Notizen und gerade diese Briefe, die du überall findest, die entweder wirklich Informationen über die Familie darlegen oder halt andere Informationen sind, wie zum Beispiel, wo ist mein Rasenmäher? Hat jemand mein Bein gesehen? Und du weißt, überall im ganzen Haus stehen irgendwo Rasenmäher, weil das sind 5 auf dem ganzen Grundstück verteilt. Und die sind halt an den unmöglichsten Orten. Die Art und Weise, wie wir Informationen über die Familie kriegen und uns damit zusätzlich noch ein Bild machen können zu Sachen, die halt vorher gewesen sind, wie die ganzen Bilder, die wir finden von der Familie. Das ist halt eine Sache, die ich persönlich sehr schön gemacht finde.
Mhm.
Sicher, wenn du die Geschichte erklären willst, wie Evelyn da hingekommen ist, was Evelyn ist, brauchst du irgendwo bis zum gewissen Grad jemanden, der dir das halt zeigt, erzählt, was auch immer. Das ist auch nicht verwerflich im Storytelling, so jemanden zu haben. Aber diese Exposition-Dump, die Infodump, die wir halt zum Schluss kriegen, die ist halt überhaupt nicht mehr mit dem konform, was wir halt kennen aus dem Anfang des Spiels.
Ja.
Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ein Film, der als Inspiration für das Game gedient hat, Texas Chainsaw Massacre gewesen ist.
Mhm.
Es gibt übrigens eine Making-of-Doku auf YouTube, die ich euch auch in den Shownotes verlinken werde von dem Team selbst, wo sie ein bisschen dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass sie das Game gemacht haben und so. Und da sprechen sie halt eben auch über die Inspiration, die für das Game gedient haben. Und das ist unter anderem, klar sind das Horrorfilme, und unter anderem ist das halt eben auch der Film Tanz der Teufel und Tanz der Teufel 2 im Original Evil Dead. Ich gehe davon aus, dass du die Filme nicht gesehen hast?
Ja.
Okay.
Korrekt.
Tanz der Teufel ist ein Film von 1981, wenn ich mich jetzt nicht irre, unter Regie von Sam Raimi und ist einer der größten Kulthorrorfilme. Der ist in Deutschland, ich glaube, bis 2012 indiziert gewesen. Und 2013 kam ja das Remake raus von Fede Alvarez, also es auch dann Evil Dead heißt. Und im Deutschen heißt der Originalfilm von 81 halt eben Tanz der Teufel. In dem Making-of, in der Documentary, wird darüber gesprochen, dass Tanz der Teufel unter anderem großer Einfluss gewesen ist für das Spiel. Und zwar deswegen, weil der Film so ein extrem interessantes Setting hat, weil das ist einer der ersten Cabin in the Woods Filme.
Mhm.
Für die Leute, die ihn nicht kennen, es geht um eine Gruppe von Jugendlichen, die für ein Wochenende zu einer Hütte irgendwo im Wald fahren. Und dort im Original finden sie einen Tape-Recorder, den sie spielen. Und da liest jemand aus einem Buch der Toten, einem Necronomicon, vor und beschwört somit Dämonen auf, die dann die Jugendlichen besitz ergreifen von Jugendlichen. Und die dann halt eben selbst zu Dämonen werden, die sogenannten Deadites. Und Ash Williams, der Hauptcharakter im ersten Teil und auch in allen anderen Teilen, muss dann halt eben gegen diese Deadites kämpfen, diese zombieartigen Dämonenviecher, was auch immer. Der erste Teil ist noch relativ seriös, der zweite Teil ist dann eher so eine Horror-Komödie, ist jetzt blöd ausgedrückt. Es ist das Genre, was viele Leute sehr gerne als Splatstick bezeichnen, nämlich eine Mischung aus Splatter und Slapstick, weil Sam Raimi ziemlich viel und ziemlich gerne klassischen Slapstick guckt hat und das auch in seine Filme mit reinbringen wollte.
Okay.
Ich könnte noch 1000 Jahre über Evil Dead sprechen, ich werde es aber nicht tun, weil wir dafür die Zeit nicht haben. Aber gerade das Setting und die Tatsache, dass es ein Film ist, der ausschließlich mit 6 Charakteren auskommt, ist eine Sache gewesen, die Resident Evil ganz intensiv beeinflusst hat letzten Endes. Mhm. Du siehst das halt auch so ein bisschen in den Charakteren von Mia und Ethan. Wir hatten ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass Ethan völlig unterlegen ist. Wie du auch schon gesagt hast, er kämpft ohne Waffen, irgendwann findet er eine Axt. Und was ich halt an Ethan so spannend fand, ist, dass Ethan auch mit Waffen überhaupt nicht umgehen kann. Du merkst das, wenn du es spielst oder auch wenn du zuguckst, dass es unglaublich lange dauert, wenn er nachlädt. Und dass er sich an jede Waffe neu gewöhnen muss, so wie wir uns ja auch in jedem Spiel, was wir neu spielen, irgendwie wieder an das Handling gewöhnen müssen. Mhm. Das fand ich halt ganz cool. Die direkte Verbindung zu Tanz der Teufel zum Beispiel ist, dass Ethan ja mit Mia kämpft und sie ja umbringt, wie er denkt. Und das auch das Ende von Tanz der Teufel ist. Also Ash, der Hauptcharakter in Tanz der Teufel, muss seine Freundin Linda umbringen und enthaupten, um sie quasi von ihren Qualen zu erlösen. Also da siehst du halt, wie das halt eben verbunden worden ist, wie das halt eben aufgegriffen worden ist. Und ich finde halt, dass gerade dieses ich bringe meine Frau um, die ich seit 3 Jahren nicht gesehen habe, für die ich extra hierher gekommen bin. Und jetzt bin ich in diesem Horrorhaus.
Ja, sie hat
und
ihn,
alles ist ganz...
Sie hat ihn schon mit einer Kettensäge angegriffen.
Das kommt ja nur noch mit dazu. Das ist ja schön. Das ist eine Traumfrau. Was willst du eigentlich?
Wie er sie da jetzt hätte raustragen sollen über die Türschwelle mit der Kettensäge in der Hand, weiß ich nicht.
Aber weiß ich auch nicht so genau. Aber na klar, die Kettensäge ist natürlich ein ikonisches Symbol, sowohl für Texas Chainsaw Massacre als natürlich auch für Evil Dead. Weil im zweiten Teil, das ist die nächste Verbindung, im zweiten Teil ist es so, dass Ash ebenfalls wieder in dieser Hütte ist und sich selbst die Hand abtrennt.
Why?
Mit einer Kettensäge, weil er infiziert worden ist mit einem Dämonen. Dämonen-Krams. Weil da kommt nämlich so eine Dämonenhand und die krabbelt so durch die Gegend.
Ew,
und die,
what the fuck?
Glaub ich,
excuse me?
Überhaupt nicht. Er wird gebissen von seiner Freundin. Und dann fängt seine Hand an zu dämonifizieren und dann sägt er sich die mit einer Kettensäge ab und dann ist seine abgetrennte Hand die Dämonenhand.
Oh.
Und Fug.
Ew.
Die ist so wie das eiskalte Händchen, nur ein bisschen ekliger. Das ist so schön, weil er fängt dann die Hand, die ja rumläuft und dämonenartig ist, also jetzt in dem Film Tanz der Teufel, und er fängt sie halt, indem er halt einen Eimer auf sie draufstellt und auf den Eimer als Beschwörung ein Buch von es ist, glaube ich, Hemingway. Ich weiß, bin ich ganz sicher. Und das heißt A Farewell to Arms. Und das ist halt Sam Raimis Art von Slapstick. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum die Filme so geil sind. Naja, egal. Jedenfalls, wie gesagt, Mia trennt also Ethan dann die Hand mit der Kettensäge ab. Und die Kettensäge ist, wie gesagt, ein super ikonischer Part von Tanz der Teufel. Und gerade in dieser Szene, wo Mia so leicht stolpernd mit der Kettensäge in der Hand auf Ethan zukommt, darin sieht man halt auch die Verbindung zum Remake von Tanz der Teufel zu Evil Dead. Der Endszene, wo die Protagonistin in dem Film, die übrigens auch Mia heißt, nur so nebenbei, super spannend, halt eben auch ihren Arm verliert und dann halt ihr ja, böses Ich mehr oder weniger auch mit der Kettensäge umbringt. Also die Inspiration ist ganz deutlich zu sehen, das ist ganz spannend eigentlich.
Mhm.
Was ich halt noch ganz spannend fand, also das ist auch der letzte Punkt, über den ich glaube ich reden möchte, das sind Jack Baker und Marguerite Baker und zwar geht es in Verbindung mit den beiden um den Aspekt von Ekel in Horrorfilmen.
Mhm.
Weil Ekel grundsätzlich ein wichtiger Aspekt dafür ist, wie Angst und Nervosität und Atmosphäre in dem Spiel dargestellt werden, weil Ekel eine der Sachen ist, die dazu in der Lage sind, uns körperlich zu affizieren. Das ist das, was du vorhin auch schon angesprochen hattest mit ich erschrecke mich und mein Körper reagiert.
Mhm.
Und so ähnlich ist das mit Ekel, weil wenn wir etwas sehen, was halt eben meinetwegen verwest ist oder verschimmelt ist oder sowas, dann ist das eine Sache, die uns Angst einjagt auf einem ganz unterschwelligen Niveau, weil wir wissen, dass verschimmeltes Essen zu konsumieren dazu führen kann, dass wir sterben oder krank werden.
Mhm.
Und genauso ist das zum Beispiel auch, wenn wir Spinnen sehen. Spinnen sind keine Gefahr für uns in dem Sinne. Sie können uns nicht töten. Wir leben nicht in Australien.
Sie waren es mal.
Ganz genau. Und das ist der Grund, warum wir Angst vor Spinnen haben.
8 Meter groß und giftig.
Exakt. Weil wir rein evolutionär darauf gepolt sind, vor gewissen Dingen Angst zu haben, wie zum Beispiel vor Spinnen, weil sie vor, ich weiß nicht wie viele Millionen Jahren, mal ein riesengroßer Threat für uns gewesen sind.
Ja.
Neben dem heruntergekommenen Design des Hauses, was an sich schon Ekel in uns auslöst, oder der Tatsache, dass wir auch unter anderem Grandmas Dritte irgendwo finden und die in der Hand haben, verbirgt sich viel vom Ekel des Spiels in vergammelten Lebensmitteln und Käfern und halt dem Schimmel, in Leichenteilen und Blut. Also je mehr wir ins Haus reinkommen, desto mehr eklige Sachen finden wir halt eben auch. Andere Körperflüssigkeiten, abgetrennte Gliedmaßen, ob unsere oder die von anderen Leuten und unidentifizierbaren Ansammlungen von Fleisch und venenartigen komischen Sachen, die merkwürdig sind. Jetzt in Verbindung mit der nicht vorhandenen Permanenz und auch so ein bisschen der Identifikation, das kommt jetzt so ein bisschen full circle, würde ich ganz gerne noch kurz über Jack und Marguerite sprechen, weil das sind die beiden Charaktere, die sich verwandeln. Mhm. Und Verwandlungen haben immer eine Bedeutung. Und da begeben wir uns jetzt auch in Richtung, Marika hat darüber ihre Masterarbeit geschrieben. Die Kampfszene, die man mit Jack austrägt in der Arena, ist für mich eine ganz wichtige Szene im Spiel, weil wir haben Jack zu dem Zeitpunkt schon einmal getötet und wir haben auch schon festgestellt, dass Jack nicht zu töten ist. Mhm. Und dann sind wir also in dieser Arena und wir haben nichts, was gegen ihn wirklich hilft und er hat nur diese riesengroße überdimensionale Schere, mit der er uns jagt und wir haben die Kettensäge wieder. Jack verwandelt sich in dieser Szene. Also immer wenn wir ein Treffen mit irgendwas, sehen wir, dass sich irgendwas aus ihm herausbricht und er zu irgendeinem teilweise so Globster-artige Auswüchse kriegt. Die sind zum Beispiel hundertprozentig inspiriert von Das Ding von 1982, wo es halt eben auch darum geht, dass ein Alien-Organismus, das heißt auch, darum geht es in Resident Evil nicht, aber in Das Ding geht es darum, dass ein Alien-Organismus perfekte Kopien von Leuten herstellen kann und sobald das halt eben entdeckt wurde und angeschossen wurde, dann verwandelt es sich in irgendwelche kaum aussprechbaren Lovecraftischen Mensch-Tier-Verbindungen, die Haut und die aus Haut und Blut und irgendwelchen Sehnen und so entstehen. Und das ist ein hervorragender Film. Aber das ist die Verbindung, die halt eben dazu zwischengezogen werden kann. Und die Tatsache, dass Jack sich so verwandeln kann oder so verwandelt, finde ich, hat wieder was damit zu tun, dass da keine Permanenz da ist. Also auf der einen Seite ist es was uns halt ekeln soll. Ich meine, wir treffen auf ihn noch öfter. Oder zumindest noch einmal im Spiel, wo er halt völlig verwandelt ist und also gar nicht mehr menschlich ist. Mhm. Dass halt eben die Tatsache, dass du halt nicht sterben kannst, aber auch dazu führt, dass du halt eben nicht mehr menschlich bist. Ja. Und dadurch deine Menschlichkeit genommen wird. Und bei Marguerite, finde ich, ist es sogar noch ein bisschen ekliger, weil neben Jack, der ja der Patriarchat der Familie ist, ist Marguerite die Hausfrau der Familie. Mhm. Und sie hält halt an dieser Rolle fest. Und das ist so geil, weil in dieser Dinner-Szene, sie hat halt scheinbar Essen gekocht. Mhm. Der ganze Tisch ist voll mit whatever.
Eingeweiden. In eine Reihe. Ja,
wenn Ethan nicht essen will, wird sie halt erst hysterisch und dann wird sie wütend und dann rennt sie halt raus. Und das ist so diese Hausfrauenrolle, die so geil ist, weil so klassisch ist so eine Hausfrau dafür da, ein super gutes Essen zu kochen und aufzuräumen und zu putzen, weil wenn wir jetzt mal das ganz runterbrechen wollen auf so klassische Frauenrollen. Mhm. Und Marguerite bringt aber ihre eigenen Kakerlaken mit. Es gibt eine Szene, wo Jack uns durch das Haus jagt und irgendwie eine Kakerlake tötet, aus Versehen, keine Ahnung. Und du hörst den halt nur hinter dir irgendwo in irgendeiner Ecke rufen, oh, hoffentlich hat Marguerite das nicht gesehen. Also ich finde das so geil, weil sie halt einfach sie lebt halt im alten Haus und hängt da halt rum mit ihren Kakerlaken-Buddies und mit ihren Spinnen-Guys. Marguerite ist Krankheit. Marguerite ist Dreck. Mhm. Wenn sie eigentlich für was steht, was halt eigentlich für das Gegenteil stehen sollte. Ja. So, das fände ich halt super spannend. Marguerite in ihrer verwandelten Form hat halt diese spinnenartigen Züge und halt eben auch dieses merkwürdige Nest, was in ihrem Unterleib dann auftaucht, wo du dann auch drauf feuern musst, weil das ihr Weak Spot ist oder sowas. Also ich würde fast sagen, dass Ekel in dem Spiel mehr oder weniger den größten Teil dessen ausmacht, was dich halt wirklich affiziert. Klar, es sind auch die Jumpscares und das hat alles damit zu tun, aber das wird halt eben auch durch das Environment Design und wie es halt dargestellt ist, einfach auch noch verstärkt, weil je mehr du dem ausgesetzt wirst und je mehr du halt siehst, wie sich die Szenerie auch verändert, je tiefer du ins Haus reinkommst. Das Guesthouse, wo du halt am Anfang bist, der noch relativ vergleichsweise human auch eingerichtet ist. Ja, Fun Facts. Also in der Doku haben sie halt zum Beispiel gezeigt, dass die Produzenten auch selbst so ein bisschen Urban Exploring gegangen sind in irgendwelchen verlassenen Häusern, um ein Feel für die Atmosphäre zu kriegen, nachdem sie wussten, was sie machen wollten. Und weiß nicht, ob es der Lead Designer gewesen ist, aber die waren halt eben zum Beispiel auch in Louisiana und haben sich da halt die Gebäude angeguckt und den Sumpf angeguckt, und um halt festzustellen, ob das was ist, wo sie halt ihr Spiel drin spielen lassen wollen. Das fand ich ganz spannend. Ich meine, klar, das ist das, was man macht, logisch. Ja, da kam mir so der Gedanke, als ich das gesehen habe, ich musste so lachen, weil ich muss mir vorstellen, stell dir vor, du bist ein Louisiana Native und stehst auf deiner Veranda bei deinem Haus im Louisiana Swamp und dann kommen da so ein paar japanische Spielemacher vorbei und gucken sich das an und sagen so, dein Haus ist perfekt für mein Horrorgame. Hier könnten auch Hillbillys wohnen. Finde ich schön. Die Idee finde ich super.
Da habe ich Fotos machen.
Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das verlassene Häuser gewesen sind. Ich schätze mal, es sind ein paar Fotos gezeigt, wo sie halt auch Fotos gezeigt haben vom Interieur von irgendwelchen Häusern, die sie halt eins zu eins übernommen haben. Bis zur crazy. Textur cool. und Farbe der Sessel. Und das fand ich halt ziemlich crazy, um ehrlich zu sein. Es gibt ein Video auf YouTube, das werde ich euch in den Shownotes auch verlinken. Und zwar ist es von einem Kanal, der heißt... Moment. Ja, willkommen zurück beim Horrorling Podcast. Der Podcast, der seine Facts nicht checkt.
Was?
Der Podcast, bei dem einer der Hosts seine Facts nicht checkt. Das bin ich.
Und der andere hat gar keine. Was suchst du?
Ich such das, wo ich das gespeichert habe. Ach, scheiß doch der Hund drauf. Egal. Es gibt ein Video auf YouTube, was ich euch in den Shownotes verlinken werde, in dem die Verbindungen zu Resident Evil 7 und den Filmen, die es inspiriert haben, so ein bisschen aufgedeckt werden. Das ist ganz cool gemacht, weil neben den Sachen, die ich schon gesagt habe, wie Texas Chainsaw Massacre und Tanz der Teufel, gibt es ganz, ganz andere Filme, die ähnliche Thematiken aufweisen, an denen sich Resident Evil höchstwahrscheinlich ein kleines bisschen orientiert hat. Das ist zum einen der Film The Crazies, wo es auch um einen Top-Secret-Government-Virus gibt. Dann natürlich The Ring oder Ringu mit den Videotapes. Und Marguerite zum Beispiel ist ähnlich oder angelehnt an die Figur der Fliege aus dem gleichnamigen Film mit Jeff Goldblum. Oder auch Die Brut, das ist ein David Cronenberg-Film, wo die Protagonistin halt eben auch so eine Art Nest-Schwangerschaftskörper hat, total abgefahren. Ugh. Diese ganzen Folterpuzzle, die wir sehen, oder das, vor allen Dingen das, die Szenen mit Lucas, das Puzzle, was wir halt durchspielen müssen, oder die ganzen, vor allen Dingen die Folterpuzzles, die im DLC dann halt zur Verfügung stehen, wo du, ich glaube, Blackjack spielst und gleichzeitig aber halt dann so Foltermaschinen angeschnallt bist, als Clancy auch wieder, sind halt okay. ganz offensichtlich von Saw inspiriert. Und das Monster-Design in dem Moment, wenn Jack sich halt verwandelt und so weiter und so fort, ist halt inspiriert von das Ding oder auch The Thing. Oh, mein letzter Fun Fact ist, was ich auch gar nicht wusste, was ich ja cool fand, die Resident Evil-Reihe heißt ja nur in westlichen...
das habe ich auch aufgeschrieben.
Die heißt ja bei uns yeah. Resident Evil und in Japan heißt sie Biohazard. Und das Spiel heißt ja bei uns Resident Evil Biohazard und in Japan heißt es Biohazard Resident Evil. Und das fand ich ganz cool. Yes. Fand ich niedlich.
Ja, das war's, Leute.
Das ist ein Outro?
Nein. Nein. Das war's, Leute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr habt was gelernt und nicht das Gegenteil. Ich hoffe, wir haben nicht aktiv Gehirnzellen zerstört. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns, wie bereits am Anfang erwähnt, auf @hauling_podcast auf Instagram, auf unserem Blog, überall da, wo es Podcasts gibt. Lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns irgendwas rein. Wir hatten Spaß. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Darf ich über das nächste Mal reden?
Wenn du möchtest.
Vielleicht reden wir über Until Dawn, vielleicht spielen wir Bingo, aber wir wissen es noch nicht.
Leider beides.
Aber wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Sehr schön.